Heute zu Gast der Unternehmer und Protagonist eines Kino-Dokumentarfilms über das Leben von ihm und seinem Zwillingsbruder sowie Gründer einer der größten deutschen Tourismusattraktionen mit über 1,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern im Jahr, dem Miniaturwunderland, Frederik Braun.
Da kam wieder mal so eine typische Mail und die haben sich nicht abwimmeln lassen. Und dann haben die gesagt, sie würden uns gerne besuchen mit einer Delegation. Und dann standen die plötzlich hier, 10 solche Scheichs, ne? Aha. So immer so gehend mit ihren weißen Gewändern, ihren roten. Ne? Und dann saßen die alle hier drin. Ich wurde dann dazugeholt. Ich habe schon gesagt, ich will da gar nicht rein. Lasst mich in Ruhe mit dem. Und dann saß ich hier in diesem Raum, dieser Menschenmenge. Einer wichtiger als der andere. Und stellten sich vor, der Tourismus-Scheich und das, was weiß ich, von Abu Dhabi. Und dann fiel diese Summe plötzlich. 100 Millionen.
Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
In fast 10 Jahren OMR-Podcasts hat es sowas eigentlich noch nicht gegeben, dass wir einen Gast nach 5 Jahren nochmal einladen, seine Story nochmal zu erzählen. Es gibt ja die OMR Classics, wo wir alte Folgen neu auflegen. Und dann gibt es halt das Beispiel von Frederik Braun, einem der Gründer des Miniaturwunderlandes hier in Hamburg. Warum machen wir das? Erstens ist natürlich eine wahnsinnig inspirierende Folge, wo man extrem viel über Marketing, über Produktrelevanz, über Kommunikation, über Unternehmertum lernen kann. Zweitens hat sich das Wunderland dann doch etwas weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und drittens gibt es jetzt seit neuestem einen Kinofilm über das Miniaturwunderland, den ich euch empfehlen kann, den ich selber angeschaut habe, der mir gefallen hat, wo ich beim Schauen gedacht habe, eigentlich möchte ich selber noch mal ein paar Fragen stellen, eigentlich möchte ich noch mal selber eine Stunde oder sogar ein bisschen mehr mit dem Freddy verbringen und dann mal alles mir erklären lassen, was ich vor 5 Jahren auch schon mal gefragt habe vielleicht, aber einfach noch mal auf einem anderen Niveau, mit anderem Background, und das habe ich gemacht. Und es bleibt dabei eine wirklich faszinierende Geschichte, obwohl ich auch mitbekommen habe, Mensch, die machen Sachen, die mir eher schwerfallen würden. Mir ist auch aufgefallen, als er mir erzählt hat, dass er Besuch hatte und Interessenten hatte für sein Wunderland aus dem Mittleren Osten, dass ich dachte, Mensch, da wäre ich ganz anders drauf gewesen. Da hätte ich zum Beispiel die Leute sehr gerne kennengelernt und mich dafür interessiert, warum die jetzt mein Produkt so toll finden. Und er hatte da so den Reflex zum Beispiel, lieber gar nicht zu sprechen. Da sind wir anders, aber gleichzeitig gibt es sicherlich auch große Schnittstellen zwischen dem, was die hier in Hamburg machen und dem, was wir versuchen zu machen. Obwohl natürlich auch vieles ganz, ganz anders ist. Dennoch, glaube ich, tankt man Inspiration und Lust, Dinge anzugehen, Ideen umzusetzen, wenn man das Gespräch hört. Und damit genug der Vorrede, ist ja auch offensichtlich, worum es geht. Es geht am Ende um ein Miniaturwunderland. Jemand, der einfach eine Miniatureisenbahn-Wunderland gebaut hat. Die Eisenbahn spielt ja gar keine so große Rolle mehr, ehrlicherweise. Es fahren auch noch ein paar rum, aber es geht eigentlich um eine Miniatur unserer Welt und jedes Jahr 1,5 Millionen Besucher und damit eine der größten Tourismusattraktionen überhaupt in Deutschland. So, und jetzt rein ins Gespräch mit Frederik Braun. Auf geht's!
Hi Freddy.
Moin, ich fühle mich geehrt
mit der ja,
Anfangsrede, du wow.
Also, wir fangen nochmal an, vor 5 Jahren, da werden nicht alle zugehört haben, deine Geschichte zu erzählen, die jetzt ja wirklich im Kino landet und wahrscheinlich ist das immer noch nicht das Ende. Aber du hast jetzt so ein sagen wir mal, deutschlandweit bekanntestes Miniaturwunderland gebaut mit deinen Brüdern zusammen. Aber dein Leben begann eigentlich als Disco-Veranstalter.
Das stimmt. Tatsächlich war das eigentlich schon so der Beginn einer ganz verrückten Karriere, dass wir keine Lust hatten, irgendwie Bankkaufleute oder sonst was zu werden, was eigentlich so ein bisschen prognostiziert war von meinem Papa, weil wir beide ganz gerne Zahlen mögen. Aber da hatten wir nie Bock drauf. Wir wollten immer was Verrücktes machen. Wir wollten eigentlich immer nur spielen. Und irgendwie war das mit der Disco auch so ähnlich. Wir haben, ich war 17 Jahre alt, da habe ich als DJ gearbeitet und habe die Nacht zum Tag gemacht. Das war auch nicht ganz so kompatibel zum Abitur. Das habe ich dann nicht bestanden, bin durchgerasselt. War nicht schlimm im Nachhinein, wie man merkt. Hätte aber auch anders kommen können. Und ja, und da war mir das irgendwann schon zu langweilig, irgendwie jede Nacht in einen Club aufzulegen. Und dann haben wir selbst eigene Partys gemacht und daraus wurde eine sehr erfolgreiche Disco.
Das heißt, ihr habt das auch dann professionell gemacht, nicht studiert oder nichts anderes gemacht?
Nö, wir haben einfach irgendwann losgelegt. Ich wollte nie was alleine machen. Ich war immer ein Mensch, der Menschen um mich herum brauchte. Ich hatte zwar immer häufig die Idee, noch damals die Idee, Mensch, wir können ja mal eine wilde Party irgendwo machen, haben so ein altes Kino, vielleicht schließt sich heute also der Kreis, ein altes stillgelegtes Kino bei uns hier in Hamburg in der Eifelstraße gemietet, da passten so 500-600 Leute rein und haben einfach auf Schwarz-Weiß-Kopien eine Einladung gemacht, auf dem Gänsemarkt an hübsche Frauen verteilt, an hübsche Mädels verteilt, die Männer kommen ja automatisch mit, ne, und haben so mit 200-300 Leuten gerechnet, ich habe aufgelegt und dann haben wir, ich glaube, 10 Mark Eintritt genommen und dachten, na, vielleicht kriegen wir die Kosten finanziert und haben eine Menge Spaß. Und da passierte was, das war irre. Wir haben, glaube ich, 22 Uhr aufgemacht, um 23 Uhr niemanden mehr reingelassen. Da standen Hunderte vor der Tür, alle wollten mitfeiern. Wir haben tatsächlich aus einem Spaß da, ja, ich glaube, 1.000 oder 2.000 Mark verdient und hatten Lust auf mehr.
Und dann ist es eine richtige Disco geworden, die sozusagen dann jeden Abend oder teilweise, also die euch sozusagen voll beschäftigt hat.
Das war 1989, dass wir gestartet haben und dann haben wir tatsächlich einmal im Monat Partys gemacht, an wildesten Orten, meist nicht ganz legal, nicht konzessioniert. Das hat es so verrückt gemacht und das wurde dann immer größer und immer mehr Menschen, teilweise 2.000-3.000 Leute vor der Tür, die nicht mehr reingepasst haben. Wir brauchten dann Türsteher, es wurde also immer mehr, haben irgendwann Gewerbe auch einmal angemeldet dann richtig und haben es professionell gemacht und gemerkt, nee, das ist wesentlich besser und auch organisierter und auch sicherer, wenn wir irgendeinen festen Ort nehmen. Und so haben wir uns erstmal freitags in einen Club eingemietet und dann irgendwann die Diskothek Voila übernommen und jahrelang, ich glaube, es waren 8 Jahre lang, richtig viel Spaß und Erfolg gehabt.
Und doch ja auch schon so ein bisschen so Innovationen versucht. Also ich glaube, ihr habt so die erste Dating-Party gemacht, wo man so mit SMS und so.
Das Wort zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Wir haben gespielt, ja. Wir haben im coolen Nachtleben mit strenger Türkontrolle, so damals wirklich echt oberflächlich, haben wir mit diesen Leuten gespielt, was eigentlich im Nachtleben nicht geht, weil man will ja cool sein. Und haben unter anderem die Flirt-Party erfunden, ja, dass man so eine Nummer angesteckt bekommt und dann kann man, wenn man sich nicht traut, den Jungen oder das Mädchen anzusprechen, einen kleinen Brief schreiben und in der Postecke abgeben und dann auf dem Bildschirm standen die Nummern, die Post haben und die konnte man sich abholen. Und das, ich weiß noch, beim ersten Mal hat das keiner so richtig begriffen und wie soll ich jetzt schreiben? Und schon beim zweiten Mal war das ein Renner und beim dritten Mal gab es okay Radio noch und die haben nachts im Verkehrsstudio durchgegeben, man möge doch bitte den Bereich um die Disco Voila meiden, weil dort Verkehrschaos ist. Es ist mit Worten nicht zu beschreiben. Da waren, ich würde mal sagen, es passten 1.000 Leute bei uns rein, 5.000 standen vor der Tür und wollten bei der Flirtparty mitmachen, die wir dann einmal im Monat gemacht haben und irgendwann weltweit kopiert wurde.
Von dieser ganzen Nachtlebensbusinesses habt ihr dann 10 Jahre lang gut gelebt und irgendwie sozusagen, das war euer Job, ihr habt nichts anderes gemacht.
Wir haben nichts anderes gemacht und das war, wir waren zu dritt schon damals, also und wir haben davon auch gut gelebt und haben trotzdem immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Geld beiseite gelegt und uns den Grundstock aufgebaut für die spätere Idee des Wunderlandes. Denn das war ja schon ganz schön viel Geld, was wir da brauchten.
Aber wie war denn der Wandel von Nachtclub und dann hin zu, wir machen jetzt einen Modelleisenbahn, das ist ja so die Community, aus der hier kommt.
Ja, es ist ja häufig Schicksal im Leben. Ne? Es muss alles zusammenpassen, damit man irgendeine richtig gute Idee hat. Und es war auch für mich damals Schicksal. Ich hatte keine Lust mehr auf Nachtleben. Es lief super. Ich hätte das jahrelang weitermachen können. Hätte damit auch gut mein Leben finanziert. Und ja, aber der Spaß war irgendwie weg. Mir wurde das so oberflächlich. Und ich habe damals gar keinen Alkohol getrunken. Heute trinke ich ein bisschen zu Anlässen. Aber damals gar nicht. Ich mochte keinen Alkohol, habe nie geraucht, keine Drogen genommen. Und wer schon mal im Nachtleben war, das alles findet statt. Und dann werden die Menschen auch anders. Und das hat mich nur noch genervt. Dann lagen dir irgendwelche wildfremden Menschen im Arm. Ey, Free, Bierchen trinken. Und so, da hatte ich, es hat mich nur noch genervt. Ich wollte abends nur noch raus irgendwann. Und da war der Kopf frei für irgendwas anderes. Und bei meinem Zwillingsbruder Gerrit noch gar nicht, der war noch mitten im Feierleben. Und dann war ich im Urlaub in Zürich. Und da hatte ich diese Idee in einem kleinen Modellbahngeschäft, in das ich, warum ich, weiß ich nicht, reingegangen bin, mich an meine Kindheit erinnert habe. Dann habe ich Gerrit angerufen und da hast du schwarz auf weiß gemerkt, ich habe den Absprung im Kopf schon geschafft, er noch gar nicht. Er hat mich nur gefragt, ob ich, ob es heiß in Zürich ist, ob ich einen Sonnenstich hätte, wollte die Idee gar nicht hören. Aber als ich aufgelegt habe, merkte ich schon, bei mir war das klar gesetzt. Ich hatte das, ich hatte sofort Bilder in meinem Kopf, es ratterte in meinem Kopf, ich war geistig gar nicht mehr anwesend.
Aber welche Rolle spielt Zürich? Also wie kam das, dass du, hast du da irgendwas Ähnliches gesehen? Oder?
Es war, glaube ich, einfach diese Initialzündung, dass wir in der Kindheit wirklich viel gespielt haben mit der Eisenbahn. Es ging uns nie um schöne Landschaften oder so. Wir haben eigentlich so eine riesen Gleismenge da irgendwie unter dem Tisch aufgebaut, Küchentisch, flurlang ins Badezimmer. Damals, das war Altbau, noch so eine Ständerbadewanne.
Aber es war dann schon wieder 10, 15 Jahre her, zu dem damaligen Zeitpunkt, als du die Idee hattest.
Ja, also wir hatten auch ein Modellbahngeschäft direkt neben der Disco und ich bin da nie reingegangen, habe es nicht mal wahrgenommen. Aber mit der Pubertät, mit 15, war es weg, dieses Thema Eisenbahn, aber es muss geschlummert haben.
Und dann machst du dann auf dem Bierdeckel so eine Kalkulation, wie das sich lohnen könnte? Oder hast du einfach gedacht, das mache ich jetzt mal, weil ich Bock drauf habe, ohne jede Finanzierungsgedanken im Hinterkopf? Oder?
Also erstmal, wenn man spielen möchte, rechnet man nicht gleich die Zahlen dafür aus, sondern man spielt. Und die Gedanken habe ich im Kopf durchgespielt. Und das waren wirklich, wenn man so ehrlich ist, schon ganz viele Bilder, die nichts mehr mit einer Modelleisenbahn zu tun hatten, sondern mit einer Welt in klein, wo ganz viel passiert. Und als ich dann abends nochmal bei Gerrit angerufen habe, da merkte ich, ich habe schon, die Saat war schon gesät. Gerrit hat nämlich im Internet, und das Internet war vor 23 oder 24 Jahren anders als heute, tatsächlich geforscht, ob es sowas schon gibt und hat kleine Anlagen gefunden, aber nichts von dem, was ich ihm da in dieser Minute erzählt hatte, was ich bauen möchte, und war schon angefixt. Und dann, als ich zurück in Hamburg war, hatte ich eine Liste von hunderten Ideen, die wir dann auch zusammen besprochen haben. Da war ganz wenig Eisenbahnthemen drauf, ganz viel Weltthemen, lustige Themen und so. Und
also aber Ideen für dieses Land, oder?
Für dieses Land. Und das, dann kam natürlich Schritt zwei, was kostet das? Wie groß muss das sein? Was ist denn die größte der Welt? Weil das war ganz wichtig für uns, so als Werbeslogan die größte der Welt zu haben. Man weiß ja selbst, unsere Gesellschaft ist sehr oberflächlich. Der zweite ist heutzutage leider schon ein Verlierer, ne? Und wir wollten die größte der Welt bauen und dann haben wir schon gemerkt, das muss schon ganz schön groß werden und das haben wir dann versucht zu kalkulieren, was gar nicht so einfach ist, um auch irgendwo eine Bank zu überzeugen, das Geld zu kriegen.
Okay, und also dann waren es diese 2 Millionen, die man, das war euch damals schon klar, die braucht man ungefähr?
Ja, also wir haben Kataloge durchgewälzt, haben einfach mal geschätzt, wir kriegen 50% Rabatt, wenn wir zu den Herstellern gehen und haben versucht, das auszurechnen und sind Pi mal Daumen 2 Millionen gekommen. Hat nicht ganz gereicht am Ende, aber das ist eine andere Geschichte, aber viel witziger ist, ich habe dann meinen Haspa-Kundenberater angerufen, mit dem wir jahrelang die Disco gemacht haben und war so aufgeregt, dass ich ihm nicht genau erklärt habe, was wir machen wollen. Ich habe ihm mehr oder weniger gesagt, ich brauche 2 Millionen Mark für eine Modelleisenbahn. Und er dachte, im Keller oder wo? Und hat irgendwie dann irgendwann die Frage gestellt, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, geht es hier um eine Geschäftsidee oder wollen Sie das Geld für privat haben? Nein, ich will das als Geschäftsidee machen. Und das war ein schallendes Gelächter. Das war so absurd für ihn. Und dann hat er am Ende des Gesprächs gesagt, egal, komm mal vorbei. Ich brauche einen Businessplan, komm mal vorbei. Businessplan? Wir haben keine Ahnung, was das war. Dann haben wir uns kurz hingesetzt und haben da 2 Seiten einfach zu geschrieben, was so die Idee ist, wie viel Touristen in Hamburg jedes Jahr sind. Und wenn so und so viel Prozent davon kommen würden, dann würde sich das ja lohnen. Das stand auf 2 Seiten, die habe ich noch irgendwo liegen. Und da sind wir dann zu diesem Termin hingegangen. Er hat wieder schallend gelacht, weil er meinte, so Businesspläne sind meistens 1 Zentimeter mindestens dick. Klar, 80% brauche ich nicht, das Geschwafel, aber die 20% mit Fakten, die hätte ich schon eigentlich gerne. Aber wenn ihr schon mal da seid, redet mal. Und dann haben wir geredet. Ich glaube, 1,5 Stunden haben wir ihn voll getextet. Und dann war der so Feuer und Flamme und so angefixt, dass es ihm egal war, dass er keinen Businessplan hatte. Er ist trotzdem dann sofort zu seinem Filialleiter gegangen, hat ihm das vorgeführt. Und was hat er getan? Der hat's abgelehnt. Aber wir hatten Glück. Wir hatten ganz viel Glück in der Zeit der Gründung. Der hat gesagt, nee, die Idee ist so gut und mein Filialleiter hat keine Ahnung. Der ist höher gegangen.
Aha.
Da muss man erstmal die Eier haben. Das ist wahnsinnig Glück. Der hat ihn einfach übergangen und ist fast schon zur Vorstandsebene gegangen und hat gesagt, ich habe hier 2, 3 Jungs, die haben eine Idee. Und die waren Feuer und Flamme. Wahrscheinlich jemand, der Modelleisenbahn mochte oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Und hat ganz schnell wieder dieses Feedback bekommen, wir können das machen.
Und sag mal, dann ist denn die Immobilie, in der ihr heute seid, also ist jetzt mitten in der Hamburger Hafen City, sehr zentral, also man eine Top-Immobilie für das Projekt irgendwie, man kommt mit der U-Bahn direkt davor, kann aber auch vom Hauptbahnhof laufen, also für alle Nicht-Hamburger ist es jetzt schon sehr optimal gelegen. War das immer schon eure Immobilie oder habt ihr dann, weil ich meine, das ist ja auch ein Erfolgsfaktor mit, oder?
Wir hatten eigentlich ursprünglich mal einen anderen Standort im Auge, weil da war mal eine Kartbahn in der Lagerstraße am Fernsehturm.
Ah, da sind wir jetzt, ja.
Ja, da, wo jetzt das berühmte Restaurant von Tim Mälzer
ist. Ja, da sind wir.
Dieser ganze Komplex, riesengroß, war eine Kartbahn. Ja. Und die ist ausgezogen und es stand frei. Und wir dachten, mega, Mensch.
Hätte direkt, auch funktioniert.
Ja, direkt am Fernsehturm, der damals die Attraktion war, direkt daneben, super. Und dann, ja, hat uns aber irgendwas davon abgehalten, das sofort zu unterschreiben. Der Vertrag lag auf dem Tisch. Und dann haben wir nochmal rumtelefoniert, rumgeguckt und haben durch wahnsinniges Glück, durch den besten Freund meines Papas, der Politiker ist, der gesagt hat, Mensch, die Speicherstadt soll tatsächlich zum Highlight werden. Da ist ein Wandel, ne? Die Zollgrenze fällt, zwar jetzt noch nicht, aber da wird ganz viel Veränderung stattfinden. Die ganzen Kaffeehändler ziehen gerade aus, da ist Platz und das ist ein mega tolles Gebäude. Und da haben wir angerufen, haben uns getroffen mit den Zuständigen von der Hala. Die haben uns auch zugehört. Die waren skeptisch.
Also Hallas, die Hamburger Hafen.
Genau,
Liegenschaften hier und sowas, ja.
Ich rede immer in meinem eigenen Deutsch.
Für der Hamburger, verständlich.
Ja, und die haben tatsächlich uns auch zugehört und waren auch skeptisch, haben gesagt, boah, 100.000 Menschen im Jahr mit einer Modelleisenbahn, das ist schon eine Herausforderung, aber passt doch eigentlich genau auf das, was wir hier wollen. Und wir wollen hier eigentlich einen Wandel zu Kultur haben und so.
Jetzt erzähl mal die Geschichte, wie es losgeht. Weil ihr beiden seid jetzt ja, also dein Bruder ist der technische Teil, du bist ja der Kreativ- und Kommunikationsteil. Aber ihr habt ja auch recht früh jemanden gefunden oder habt so einen Wettbewerb gemacht, ich durfte schon vorab eure Doku gucken. Da ist dann so eine ganz witzige Szene, wo ihr deutschlandweit irgendwie ausgeschrieben habt, ihr sucht jetzt Modellbauer, also die euch helfen. Irgendwelche Leute, die jetzt euch helfen, diese Idee umzusetzen, weil ihr könnt beide gar nicht so stark Modell bauen und man kann ja auch zu zweit gar nicht so viel bauen, offensichtlich, dass man das dann immer groß hat. Und dann waren die noch in eurer alten Disco tagsüber bei Putzlicht und haben dann da irgendwie gebaut. Und da ist dann euch einer aufgefallen, der bis heute sozusagen euer wichtigster Modellbauer ist und auch so ein Modellbaugenie schon mal ist.
Fast. Also wir haben tatsächlich, wir waren uns sicher, wir finden bestimmt irgendwie 20, 30 Leute, die mitbauen wollen, aber wir brauchen einen Menschen, der das Ganze plant mit uns zusammen, mit dem wir uns zusammensetzen, die Ideen machen und der aber in der Lage ist, daraus einen Plan zu machen und auch das zu leiten, wie man das eigentlich baut und wie man die Steigungen berechnet, der Gleise und so weiter. Und den habe ich tatsächlich vorab gefunden und auch überzeugt. Das alleine war schon eine
Wie hast du den gefunden?
Den habe ich tatsächlich gefunden, indem Gerrit, der im Internet gesucht hatte, eine kleine Ausstellung gefunden hat im Harz, die ich schön fand. Ich habe mir sehr, sehr viele angeschaut. Das war eigentlich fast immer so. Es gibt ja Messen und so. Und es gibt auch Clubanlagen, Vereinsanlagen und so. Und es gibt aber auch tatsächlich, gab es damals schon öffentliche Anlagen, wo man Eintritt bezahlt hat. Und die habe ich alle besucht. In einer Tour innerhalb von 3 Tagen bin ich durch Deutschland gefahren und fand die alle irgendwie schlecht. Das war alles irgendwie so, das war Eisenbahn. Und ja, Mensch, wenn wir eine Eisenbahn bauen, dann müssen wir ja leider auch ein paar Landschaften bauen und so. Es ging aber nur um den Eisenbahnverkehr. Es ging überhaupt nicht darum, die Familie glücklich zu machen, also alle glücklich zu machen, außer eine. Die war ganz klein, die war im Harz, die war eine schöne Landschaft, da waren auch viele Figürchen schon verbaut und so. Die hat mich angesprochen und da habe ich herausgefunden, wer sie gebaut hat. Den habe ich angerufen in Süddeutschland, bin hingefahren und der hat mich ausgelacht am Anfang fast, weil er meinte, ich bin ein Jahr lang ausgebucht. Ne? Der hat so Anlagen für Privatleute gebaut und so. Aber es hat ihn gekitzelt. Und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und haben nach Lösungen gesucht. Und ganz schnell war der im Boot, weil er angefixt war. Und mit dem zusammen haben wir dann diese Workshops, 2 Wochenenden, samstags, sonntags. Immer wenn die Disco, wenn der letzte Besucher raus war, haben wir schnell durchgefegt und haben auf der Tanzfläche Biertische aufgebaut und haben mit denen gebaut. Und er hat die angeleitet, was sie denn bauen sollen. So, alle sollten das gleiche kleine Stück, das kommt richtig gut in dem Film rüber, bauen. Und dann haben wir denen über die Schulter geschaut.
Und wer am besten gebaut hat, habt ihr eingestellt?
Nicht zwingend, wer am besten gebaut hat, sondern der Umgang so mit den Materialien, wer Lust hatte, wer uns das Gefühl gegeben hat, er ist open-minded, menschlich miteinander kommuniziert hat. Also wenn da waren auch so Egomanen dabei, die den anderen erzählt haben, was sie alles schlecht machen. Das passt nicht. Ne? Wir haben also schon darauf geachtet, dass die Bock haben, zusammenzuarbeiten, zusammenzubauen und sich gegenseitig hochschaukeln mit, wer ist kreativer und so. Ne?
Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly.com/OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal und ist dort einer der besten bewertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister.
Zurück zum Podcast. Also ihr habt jetzt im Juni die Idee, dann im November das Casting. Und wann hat das Ding dann aufgemacht?
Eigentlich in einer Zeit, wo wir heute nicht mehr mal in der Lage wären, 50 Quadratmeter zu bauen, weil wir so perfekt bauen und wollen und hohen Anspruch haben. Damals haben wir 300 Quadratmeter in 8 Monaten gebaut. Am 16.08.2001 haben wir aufgemacht.
Also das heißt, ein Jahr nach deiner Idee?
Ein Jahr nach meiner Idee.
Habt ihr dann, ja. Und dann kam auch sofort jemand?
Ist auch eine süße Geschichte, weil ich war ja überzeugt davon, dass das klappt. Aber wir haben ja unsere Modellbahn in Deutschland gebaut. Und was ist in Deutschland üblich? Die erzählt eigentlich jeder, was nicht funktioniert. Die erzählen die Menschen sehr ungern, oh geil, das ist eine tolle Idee, ich bin stolz auf dich, dass du diese Idee hattest, ich drücke dir die Daumen, das wird funktionieren, glaub dran, lass dich nicht von dem Weg abbringen, das gibt es in Deutschland ja nicht. Es gibt ja eher, wow, die Idee ist gut, aber sie wird nicht funktionieren, weil das. Und ne, hast du an das gedacht? Nee, hast du auch nicht dran gedacht. Nee, ja, du bist ein Idiot. Ne? Das ist ja eher so das, was man dir sagt in Deutschland, wenn du eine Idee hattest. Und das war auch so. Und das war bis zu dem Moment, wo wir am Himmelfahrt, also im Mai, 3 Monate vor der Öffnung, mal so einen Tag der offenen Tür gemacht haben, hat dir eigentlich jeder erzählt, ja, eine geile Idee, aber 100.000 Menschen niemals, hat dir jeder gesagt. Und da schläfst du auch, ehrlich gesagt, echt schlecht, wenn dir keiner sagt, du bist toll. Ne? Und ja, da haben wir das Gefühl gehabt, dass wir so weit sind, dass wir so mal die ersten 50, 60 Quadratmeter auch schon ausgeschmückt hatten und so und den Rest bauten wir noch und so. Und haben wir einen Tag der offenen Tür gemacht und da haben wir Lob gekriegt. Ganz viel. Da haben die Leute schon reagiert, boah, das ist toll. Oh, das ist schön. Oh, das ist niedlich und so. Und aber dann ging es weiter so. Dann kam irgendwann der Chef einer der größten Modellbahnhersteller der Welt, ging mit mir so durch.
McLean oder?
Ja, ich wollte das jetzt nicht sagen. Aber ging so mit mir durch.
Gibt's da keine Liebe zwischen euch oder?
Nee, doch, inzwischen ja. Aber da, mit dem habe ich damals, bin ich nicht grün geworden. Und der ging dann so durch und erzählte, ich weiß nicht, ob er das war oder er war mit 2 Leuten da, ob es einer aus seiner Gefolgschaft war und meinte, ja, wann kommen denn die Glaswände davor? Ich meine, Glaswände? Nee, da kommt ein Geländer davor. Man soll eintauchen, mit den Augen über die Anlage schweben. Man soll das Gefühl haben, man ist Teil dieser Welt. Und wenn es dunkel wird, dann verschwimmen die Lichter in deinen Augen. Und so, das geht nicht mit Glas. Dann gehst du pleite. Da kommt die erste Schulklasse, die macht dir alles kaputt. Und das war nur so. Bis zur Eröffnung war es nur so. Dir hat immer irgendjemand erzählt, was nicht funktioniert. Und wir haben uns zum Glück von diesem Weg nicht abbringen lassen. Das ist, also zum Glück heute ist kein Glas davor. Und es werden auch mal Figürchen geklaut, was scheiße ist. Aber es ist egal, weil das ist einfach schön. Und das ist nicht mehr schön, wenn da irgendwas davor ist. Und das auch noch am Tag vor der Öffnung. Es war irgendwie so, dann funktionierte irgendwas nicht. Ja, die werden sauer sein, die Modelleisenbahnfans werden sauer sein, wenn die Züge nicht richtig fahren. Oh Gott, und das wird nichts und so. Es war, aber
wie
viele waren denn
da?
So,
wie viele Menschen waren
so
bei der Öffnung?
Wir haben dann tatsächlich große Zeitungsberichte am Tag vorher gehabt, einen Fernsehbericht am Tag vorher und deswegen dachten wir, okay, es kommen Massen. Und haben unsere Türsteher aus der Diskothek, die wir noch hatten, weil Gerrit und mein Deal war, ich mache das Wunderland hauptsächlich, er wird die Diskothek weiterführen. Das hat schon gar nicht mehr geklappt. Er war fast die ganze Zeit hier, weil er sein Castsystem bauen wollte, angefixt, weil bis zum Gehnichtmehr. Wir haben die dann auch tatsächlich 1 Monat nach der Eröffnung, oder ich glaube sogar am Tag der Eröffnung kam das Fax mit der Unterschrift von dem Käufer.
Der Diskothek?
Der Diskothek, ja. Wir haben sie tatsächlich verkauft. Das war nicht so geplant.
Was ist eine Diskothek wert? paar hunderttausend Euro, nein.
Normalerweise ist sie 1 Euro wert, weil man eine Diskothek verkauft, wenn sie nicht mehr läuft. Und da haben wir tatsächlich ein paar hunderttausend Euro Mark oder Euro noch. Nee, war noch Mark bekommen. Und es war auch ganz wichtig, weil es uns das Geld ausgegangen war. Aha. Und naja, auf jeden Fall haben wir die Diskothekentürsteher mitgenommen. Es war ein Donnerstag und es standen 200 Leute morgens vor der Tür, aber es kam nichts nach. Das war's, 200 Leute. Und wenn du das hochrechnest, mal 365, dass der Eröffnungstag es nicht mal hochgerechnet auf 70.000 oder 80.000 schafft, da waren wir wahnsinnig nervös, haben aber sehr schnell gelernt, dass ein Donnerstag immer noch schwieriger ist als ein Wochenende, hatten aber keine Türsteher mehr am Freitag und Samstag da und wir wurden überrannt.
Also das ging von Anfang an.
Unfassbar. An dem Samstag nach der Eröffnung, das war dann also der 18.8., waren weit über 1000 Menschen da. Es standen Schlangen vor der Tür. Wir haben dann ganz schnell Getränke runtergebracht und haben denen die verteilt, weil es uns peinlich war, dass die Leute eine Stunde warten mussten. Und war irre.
Das heißt, ihr habt irgendwie ein Nachfrageproblem eigentlich nie gekannt. Es war von Anfang an, war es immer so viele Leute, also bis heute ist es ja so, ihr habt es ja irgendwie auf, glaube ich, von 9 bis 9, ne?
Es lief tatsächlich darauf hinaus, dass es so war. Wir dachten, wow, also sogar dann auf dem Montag, saure Gurkenmontag, weil da ja die Museen häufig geschlossen sind und so, waren 500 oder 600 Gäste und es wurde immer mehr, jeden Tag mehr. Es hat sich in einer Geschwindigkeit rumgesprochen. Und dann kam der 11. September 2001. Wir haben am 16.8.2001 aufgemacht. Also weniger als einen Monat nach unserer Eröffnung kam der 11. September. An dem 11. September, ein Dienstag, nachmittags ist das passiert, ich glaube so 15 Uhr oder so, waren 900 Gäste da für einen Dienstag außerhalb der Ferien. Unfassbar für uns. Also wir wussten, das wird einschlagen wie eine Granate. Wir haben sogar schon entschieden, weiterzubauen, weil die Einnahmen reichen werden. Und dann passierte das. Und am Mittwoch, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde jetzt mal sagen, keine 100 Menschen. Es wurde nicht besser. Donnerstag, Freitag, keiner da. Samstag, wo sonst tausende von Gästen vor der Tür standen und wir 1200, 1300 mit der kleinen Fläche, die wir damals erst hatten, durchgekriegt haben, waren keine 500 Menschen mehr da. Es war fürchterlich. Wir saßen alle geschockt zu Hause und haben alle 24 Stunden den Fernseher angehabt und wollten keinen Spaß mehr haben, konnten keinen Spaß mehr haben und wir wussten nicht, wie lange dauerte das. Aber es dauerte nicht lange. Um das vorwegzunehmen, ich glaube, in der nächsten Woche wurden es schon so 100, 200 mehr pro Tag und es steigerte sich nach einem Monat. Waren wir
aber es waren damals vor allen Dingen Hamburgerinnen und Hamburger.
Es war dann, wenn es keine Ferien gab, waren es eher Norddeutschland. Also Hamburg würde ich es nicht sagen, es war Norddeutschland. Und dann, wenn Ferien waren, es reichte, wenn in Bayern Ferien waren, dann waren schon nach 3 Monaten der Eröffnung, waren schon 200, 300, 400 Bayern hier.
Die dann auch wirklich initial wegen euch kamen oder die wegen einem Musical kamen. Man muss ja wissen, Hamburg ist eine große Tourismusstadt, wegen der Musicals hier zum Beispiel, des Hafens. Und dann haben die euch noch mit angeguckt oder sind die dann initial wegen euch gekommen?
Das kann ich dir sogar ziemlich genau beantworten. In den ersten 4, 5 Monaten wussten wir das noch nicht, aber wir wurden hier nicht ernst genommen von Hamburg, von der Stadt Hamburg wurden wir nicht ernst genommen. Die hatte damals, die hieß noch, glaube ich, Tourismuszentrale und für die war das mit einer Modelleisenbahn irgendwie was Nerdiges. Und ich weiß noch, ein Jahr nach der Eröffnung haben wir uns gestritten mit denen total, weil das Callcenter denen immer sagte, ja, das ist was für Männer. Das ist was für Männer. Das ist nichts für Männer gewesen. Es war vom ersten Tag an was für die ganze Familie. Und deswegen habe ich tatsächlich sehr frühzeitig eine Umfrage gemacht, hier vor Ort. Wir haben die Menschen gefragt, ne? Warum seid ihr hier? Habt ihr in Hamburg übernachtet? Seid ihr nur wegen des Wunderlandes gekommen? Wie viele Nächte habt ihr übernachtet? Und das hat damals schon ausgerechnet für Hamburg über 100.000 Übernachtungen gebracht. Weil die Menschen wirklich, wenn sie das irgendwo im Fernsehen gesehen haben, wenn sie Lust darauf hatten, hierher gekommen sind fürs Wunderland.
Das heißt, also du hast auch mal erzählt, glaube ich, dass ihr macht gar kein Marketing, sondern ihr macht immer nur so Kommunikation, PR oder Owned Media später. Aber das hat ausgereicht, also Presseberichte am Ende haben ausgereicht, um Leute aus ganz Deutschland hierher zu ziehen.
Zwei Sachen haben ausgereicht, Presse und eine gute Qualität. Die Leute sind tatsächlich dann rausgegangen, waren fasziniert und auch berührt teilweise, weil sie, ne, gerade, klar, ich würde mal sagen, so von den ersten 10.000 Leuten, die hier waren, waren 50% Modellbahn-affin. Heute sind vielleicht 5% Modellbahn-affin, aber damals waren es schon noch viele. Die haben sowas noch nie gesehen und wenn ein Mensch irgendwas noch nie gesehen hat, dann fängt er an, wirklich allen das zu erzählen. Das hat wahnsinnig funktioniert, aber für viele war dann erstmal so das erste Kennenlernen, doch der Fernsehbericht oder so. Dann sind sie hergekommen und danach haben sie als Werbeträger für uns wirklich alle Menschen.
Aber ihr habt wirklich.
Und wir haben keine Werbung geschaltet. Wir haben tatsächlich bis heute, wir buchen keine Anzeigen. Das Geld, was wir für Marketing ausgeben, sitzt hier in Menschen, in Personen, die Social Media machen, die selbst Filme machen. Und die letztendlich die Journalisten versorgen, die immer noch täglich hier sind, aus der ganzen Welt inzwischen. Das ist ein Glück. Das ist ja in dem Sinne, das kannst du nicht planen.
Social Media ist für euch schon wichtig. Ich meine, euer Instagram-Account heute hat fast 2 Millionen Follower und ist, sagen wir mal, erkennbar von Leuten gemacht, die sowas können. Man weiß sofort, da kommt jetzt viele Reels, viel Video. Da ist immer eine Story live. Also es ist jetzt nicht so, dass dadurch Zufall irgendwer da ein bisschen was postet. Das klappt gut, sondern das ist halt ein Profikanal. Und Facebook war früher, glaube ich, auch schon so wichtig für euch, dass ihr sozusagen da auch immer natürlich tolle Bilder hattet von euren Flächen und das so schön und clever initiiert habt. Du hast ja auch irgendwie versucht, irgendwie bei YouTube irgendwelche Viral-Hits zu landen. Also das ist schon so ein Thema. Social Media hat euch, glaube ich, auch geholfen, ne?
Absolut Wahnsinn. Social Media war von uns ganz, ganz früh genutzt und das war ein Riesenglück, weil damals war der Algorithmus noch nicht auf Werbung geschaltet, ne? Also heute ist ja wirklich für ein Unternehmen, wem sage ich das, ne? Wahnsinnig schwer, Viralität zu erreichen. Damals war das dem Facebook und auch dem YouTube-Algorithmus völlig egal, wer dahinter steckt. Wenn es gut war, wurde es verbreitet. Und wir hatten Facebook-Videos, die haben 10, 20 Millionen Menschen erreicht.
Die Rettungsgasse.
Nur weil sie gut waren.
Die Rettungsgasse.
Die Rettungsgasse zum Beispiel.
Also das heißt, du hast per Miniaturwunderland erklärt, also mit Miniaturpersonen, wie man eine Rettungsgasse bildet.
Ja, und das auf eine fiese und lustige Art und Weise. Es war natürlich ein reißerisches Video, weil mich hat das persönlich selbst so genervt, dass ich einmal in einem Stau stand und der LKW und das Auto daneben haben 30 Zentimeter Gasse gelassen und ein Rettungswagen hat 5 Minuten gebraucht, da durchzukommen. Am nächsten Tag haben wir diesen Film gemacht und der ist durch die Decke gegangen und ich behaupte wirklich, der hat das Thema auf die breite Ebene geschossen damals, dieser Film. Aber noch viel cooler war eigentlich ganz am Anfang YouTube. YouTube war ein Hype da schon, so nach 1-2 Jahren. Jeder wollte YouTube wissen, was ist das und so. Da haben wir einen Film gemacht, 5-6 Minuten lang, haben ganz in der ganzen Welt Modellbahnclubs angeschrieben, dass wir morgen ein Video veröffentlichen auf YouTube. Bitte, bitte, bitte teilt das in der Welt, ne? Und das hat, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder 2 Wochen 10 Millionen Views erreicht. Und das funktionierte damals richtig toll. Wenn man ein gutes Video gemacht hat, wurde das von allen gesehen. Und das hat sehr, sehr frühzeitig uns auch weltweit bekannt gemacht. Ich würde behaupten, dass jeder dritte Gast, der hier rausgeht, irgendwo ein Video von uns oder Fotos von uns hochlädt. Und das ist kostenlose, geniale Werbung, die kannst du gar nicht ausrechnen, was das bedeutet. Das sind Milliarden Views, die wir dadurch generieren.
Und versucht ihr denn auch das sozusagen zu triggern, dass die Leute ihr Handy aktiv rausholen, dass sie, also offensichtlich gibt es jetzt hier keine Schilder, Handys bitte sind verboten, aber gibt es irgendwelche Anreize, baut ihr besondere Orte, wo man Handys oder Verweilplätze, wo man Handys rausholen soll oder so?
Nee. Brauchst du nicht. Das ist der Mensch, wenn er irgendwas gut findet, dann kommt er ja selbst auf die Idee. Der hat ja, jeder Mensch hat so ein kleines Angebergen in sich. Wenn er irgendwas sieht oder erlebt, dann möchte er das anderen Menschen zeigen. Und das ist unser wahnsinniges Glück, dass unser Team sowas Schönes geschaffen hat. Das habe ja nicht ich gebaut. Wir haben sie einfach losgelassen.
Wie viele Menschen arbeiten für euch heute?
Also wir haben über 400 Leute, aber wir sind natürlich groß geworden. Wir haben 2 Bistros inzwischen, wir haben einen riesen Eingang, wir haben Wartezeitenmanagement, weil die Leute hier so lange warten. Das Interessante sind die Menschen, die wirklich an der Anlage bauen. Sind knapp 100 Köpfe.
100 Menschen an der Anlage, aber das heißt, die ganze Firma sind 400
Leute? Über 430 Leute inzwischen, ja.
Und auch inklusive des Hotels, oder ist das Hotel nochmal extra?
Nee, das ist alles extra. Es ist wirklich nur, die wir hier haben, die wir für die verschiedensten Bereiche brauchen.
Sag mal ein bisschen ein paar Beispiele, das ist gerade schon Wartezeitenmanagement, ja. Modellbauer 100. Was gibt es noch so für Tätigkeiten?
Also extrem ist natürlich Bistro-Eingang. Also der Shop Bistro-Eingang ist so eine Unit, das sind 130 Leute, die da sind. Der Leitstand, also dass die Züge wirklich fahren mit den Reparieren der Züge und den Einstellen der Züge sind, glaube ich, 80 Leute alleine. Wir haben teilweise 7 bis 1 Uhr geöffnet, also 2 Schichten, 7 Tage die Woche. Du brauchst 7 bis 8 Leute am Leitstand. Das weiß ich noch, da stand ganz früh mal jemand aus Amerika. It looked like Cape Canaveral, sagt er da so. Also dieser riesen Leitstand mit diesen riesen Bildschirmen und diesen vielen Computerplätzen, damit alles auch läuft. Das sind wahnsinnig viele Menschen, die wir dafür brauchen.
Wie viel Geld ist denn mittlerweile in die Anlage reingesteckt worden von euch? Also die 2 Millionen aus dem Anfang offensichtlich, aber darüber hinaus noch ein bisschen mehr.
Wir rechnen es nicht so richtig. Das heißt, du kannst eigentlich nur im Anlagevermögen gucken, was wurde auf die Bauabschnitte gebucht. Das sind bestimmt 30, 40 Millionen sind es bestimmt. Wir machen auch keine Budgets. Wenn wir einen neuen Bauabschnitt bauen, dann ist er irgendwann fertig. Und dann rechnen wir vielleicht mal aus, was es gekostet hat. Weil die Leute sind ja da. Das, was ein Anlagenabschnitt kostet, ist fast nichts Material. Das ist der Mensch, der daran arbeitet. Und wenn der 2-3 Monate länger arbeitet, dann kriegen einige Konzerne gleich ein P im Gesicht, was das alles kostet. Nee, die sind doch da, die sind ja einkalkuliert. Sie werden jeden Monat bezahlt und es ist im Budget drin in dem Sinne. Das ist aber nicht hier etwas zugeordnet oder so.
Und ihr spielt auch immer weiter. Also ich meine, das Ganze ist ja, ich habe jetzt vor kurzem Monaco habt ihr eröffnet. Also ihr habt Monaco nachgebaut.
Wird eröffnet.
Oder wird eröffnet. Und dann habt ihr da dieses Formel-1-Rennen, das da berühmte, auch reingebaut. Und dann, wenn man sich das jetzt anguckt, bei Insta habe ich es zumindest gesehen, das sieht ja wirklich krass aus. Das hat mit Modellbau eigentlich fast nichts mehr zu tun. Also die Autos fahren da rum wie von Zauberhand, bremsen an, in den Kurven, an den Nahen, dann ist es wieder, da ist schon sehr, sehr viel technisches Geschick dahinter.
Das hat nichts mehr mit klassischem Modellbau zu tun, aber es ist schon noch Modellbau, ne? Also gerade so die Unit, die für Modellbau zuständig ist, wir nennen also eines Modellbau, mal eines andere Modelltechnik, und Technik ist ganz wichtig geworden, das sind ganz viele Menschen, die da arbeiten, ganz tolle Leute, die ganz kreativ sind, aber der klassische Modellbau, das ist einfach Modellbau in Perfektion, wenn man es mal so nennen kann. Und die sind auch nicht glücklich, wenn sie nicht perfekt bauen dürfen. Das sieht man in Monaco wahnsinnig, weil dieses Landschaftsbild, auch dieses ansteigende Berg da, das heißt, die Häuser auch in den Berg hoch, schafft eine Dreidimensionalität, die wir in dieser Form selten hatten. Aber das Highlight ist klar die Technik. Und das ist ein Dreier- oder Vierer-Team, geleitet von meinem Bruder, die seit eigentlich 10 Jahren versuchen, diese kleinen Autos ohne Antrieb, ohne Akku drin, also eigentlich nur Plastik mit einem Magnetsystem unten drunter, aber das nicht technisch, also nicht stromtechnisch funktioniert, zu bauen und das irgendwie schnell in einer Geschwindigkeit sauber, möglichst ohne Ruckeln, ein Formel-1-Rennen fahren zu lassen mit Überholmanöver, die nach Zufallsprinzip passieren, also nicht immer gleiches Rennen, sondern wirklich mit den Skills, die ein Ferrari in diesem Rennmann hat, die vorher sozusagen nach Zufallsprinzip stark oder schlecht sind, gute Reifen, schlechte Reifen hat, auf dieser Rennstrecke zu fahren, ist für mich weiterhin nicht möglich, nicht zu verstehen. Auch für viele Ingenieure in dieser Welt wurde das als nicht machbar tituliert, die sich dem angenommen haben, weil Gerrit ja sehr offen in seinem Gerrits Tagebuch damit umgeht.
Gerrits Tagebuch ist, dein Bruder schreibt ein öffentliches Tagebuch über das Modellbauen.
Und das geht auch weltweit, ne? Das hat immer 200.000-300.000 Views mindestens bei YouTube. Und da sehen natürlich auch sehr hochrangige Ingenieure in der Welt mal zu, die der Meinung sind, da können sie was zu sagen. Gerrit muss also jeden Tag 2 bis 3 Briefe beantworten von Menschen aus der ganzen Welt, die ihm Tipps geben, wie man das lösen kann. Und die dir eigentlich fast immer nur sagen, das, was du davor hast, klappt nicht. Sie haben genau das gebaut, was sie vor 10 Jahren als Idee hatten. Sie haben sich nicht von diesem Weg abbringen lassen. Sie haben kaum Tipps gebraucht. Sie hatten ihre Vorstellung, wie das, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Halbach, Halbeck Area oder so, ist so die Grundlage. Das ist eine Magnettechnik, dass sich ein Gegenstand bewegt, wenn sich ein Magnetfeld bewegt. Also diesen Magnet an, nächsten Magnet an, Magnet aus, Magnet an. Und so zieht sich sozusagen etwas, was auf einer Oberfläche liegt, durch den Magneten.
Also werden die Autos gezogen. Also
genau, du schreibst gerade den Weg, wie unterirdische Autos. Magneten ziehen das Auto, indem sozusagen der Magnet jetzt, der an dieser Stelle ist, an ist. Der geht aus und der danebenliegende geht an, zieht den Gegenstand nach da. Dann geht der wieder aus, der daneben geht an, zieht den Gegenstand
nach da. Man kann das verstehen.
Das aber auf Millimeter. Das heißt, ein Millimeter, also eine Strecke, die 30 Zentimeter breit ist, ne, kannst du dir ausrechnen. Das sind Millionen Magnetpunkte unter dieser Anlage, die von Platinen gesteuert werden müssen. Da sagt dir schon mal ein hochrangiger Ingenieur, das geht nicht, das kann ich verstehen. Ne?
Arbeitet ihr gerne mit Sponsoren zusammen?
Wir arbeiten mit Sponsoren zusammen, aber nur, wenn es einen Mehrwert für den Besucher ergibt. Also wir werden jeden Tag von diversen Firmen, also eigentlich alle Firmen, die es gibt, wollen hier präsentieren. Das ist eine Werbefläche pur, ne? Für die herrlich, wie viele Kontakte, Fernsehen meistens garantiert und so. Wir machen das. Wir haben uns auch schon das eine oder andere Mal bezahlen lassen. Die Flugzeuge zum Beispiel, also wären wir ja bescheuert, wenn wir das Geld nicht nehmen würden. Wir wollen.
Sie sind dann von Airbus, ja, oder von?
Also es muss schon passen für uns. Aber für, auf der Anlage ist uns ganz wichtig. Ich nenne da mal ein Beispiel. Ich hoffe, ich darf einen Namen nennen.
Na klar.
Wir haben eins der ersten Sachen, wo wir uns breitschlagen lassen. Früher haben wir immer gesagt, nein, es soll keine Werbung auf die Anlage. Aber da war das erste Mal wahrscheinlich eine Agentur geschickt, weil wir sie immer wegschicken mit den Sachen, es soll was bringen für den Gast. Die kamen wieder und haben gesagt, wir haben uns jetzt eine Idee überlegt. Mhm. Das ist eine Tankstelle, eine Jet-Tankstelle. Mhm. Und weil wir gesagt haben, ja, wenn wir jetzt eine Jet-Tankstelle da bauen, dann müssen wir aber auch Aral und Shell da drauf machen. Ne? Und wieso sollten wir nur eine Jet-Tankstelle? Wir alle unsere Jet-Tankstellen sind Fantasienamen und dann ist eine plötzlich eine Jet-Tankstelle, ist doch blöd, nee, wollen wir nicht. Und dann haben die gesagt, pass mal auf, wir bieten euch an, wir bauen eine, wenn ihr uns eine Schnittstelle, ich glaube, damals war es, glaube ich, noch über ein Handy liefert, dann listen wir euch in unserem Computer als offizielle Tankstelle.
Okay.
Und ne, wenn man so auf Tankstellenfinder klickt, kommt auch das Miniaturwunderland dann raus und wir senden euch mehrfach am Tag die aktuellen Preise. Und ihr baut ein kleines Display in eure Tankstelle ein und da ändern sich dann auch immer die Preise, wie sie gerade von uns in der Spaldingstraße Tankstelle dann da auch gerade sind. Was haltet ihr davon? Das war so schön, die Idee war so gut und ich sage, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Es ist Win für uns, weil die haben die Kosten dafür übernommen und zahlen tatsächlich einen kleinen Werbekostenzuschuss jedes Jahr. Der Gast ist ein Riesengewinner, weil da stehen die Leute davor und finden das so witzig, wenn sie gerade zufällig sehen, dass der Preis sich gerade geändert hat. Und Jet ist auch ein ganz großer Gewinner. Und wenn es eine Win-Win-Win-Situation gibt, wären wir bescheuert, wenn wir es nicht machen. Und so handhaben wir das eigentlich bis heute.
Das heißt, es gibt dann schon 10, 15 verschiedene Partner, die so irgendwie sich da einbauen durften?
Ja, es gibt inzwischen sogar mehr Partner, aber es muss halt immer unauffällig sein und es muss schön sein. Es muss witzig sein, es muss irgendwas Besonderes sein. Und bei den Flugzeugen ist jetzt mal die Ausnahme, weil die sind nicht kreativ oder witzig oder anders, wenn man da Thai drauf macht oder Lufthansa drauf macht. Aber wir haben nun mal 40 Flugzeuge zur Verfügung. Es gibt ganz viele Fluggesellschaften auf dieser Welt, die wollen alle Werbung haben. Warum nehmen wir das Branding nicht da? Also es gibt No-Gos. Ne? Wir würden jetzt wahrscheinlich bestimmte Länder nicht nehmen. Und es muss auch noch ein gesunder Mix sein. Also wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hast zwischen Air France und einem No-Name-Anbieter irgendwo aus der Walachei, und die Air France sozusagen das Branding auch bezahlt, dann nehmen wir die Air France. Das passt einfach viel besser auf dem Hamburger Flughafen. Und da das ist ein Geschäftsmodell inzwischen.
Also aber generell seid ihr auch schon jetzt nicht komplett neutral. Du sagst ja gerade, manche Länder würdet ihr nicht nehmen. Ihr seid auch durchaus politisch und äußert euch und positioniert euch klar.
Ja, ist wichtig in dieser Welt, sonst verkommt sie noch total. Sie ist ja schon in vielen Dingen verkommen, muss man ja ehrlich sagen. Wir achten viel zu wenig auf unsere Umwelt, wir achten viel zu wenig auf unsere Gesellschaftsakzeptanz. Entfesselter Kapitalismus ist eigentlich das, was die Welt regiert. Und es werden immer weniger Konzerne, immer mächtiger. Das funktioniert Stand heute noch, aber es gibt immer mehr eine Spaltung in der Gesellschaft, auch zwischen Arm und Reich. Und wenn man denen nicht gegenwirkt und irgendwie versucht, langfristige Lösungen zu finden, dann wird es uns alle in dieser Form nicht mehr geben. Und deswegen ist es uns Menschen, die hier arbeiten, persönlich ein Anliegen. Also wir haben hier mit 430 Leuten auch einen Querschnitt der politischen Gesellschaft. Also wir haben hier auch Diskussionen in schwierige Richtungen. Ich glaube schon, dass wir eher linksorientiert sind im Team, weil nach außen Gerrit und ich auch, ich weiß noch sehr gut, als dieser Begriff das erste Mal fiel, musste ich erst mal überlegen, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich wurde mal das linksgrün versiffte Wunderland wieder, wenn ich irgendwelche Kommentare irgendwo schreibe. Ne? Inzwischen schreibe ich dann immer drunter, danke fürs Kompliment. Mhm. War lieber linksgrün versifft als was anderes. Und das zieht natürlich dann auch das Team so ein bisschen an. Ne? Wenn man das weiß, das Standing von denen ist so ein bisschen Weltverbesserer oder so, könnte man jetzt positiv oder negativ sagen. Aber wir versuchen die Anlage an sich, also das, was der Mensch sich anschaut, versuchen wir einigermaßen politisch sauber zu halten. Aber das Drumherum nutzen wir. Wir bauen dann mal eine Sonderausstellung oder so. Ich werde es nie vergessen. Das war 3 schlaflose Nächte, als wir unsere Tierwohl-Ausstellung gebaut haben, weil ich wieder den x-ten Bericht irgendwo Reportage wieder über Fleischproduktion. Produktion ist ja schon ein scheiß Wort, ne? Fleischproduktion. Also ne, wir produzieren Tiere. Ich esse auch gerne Fleisch, dem das nehme ich vorweg. Und dann geht es nur darum, welcher Supermarktanbieter irgendwie 10 Cent noch weniger fürs Kilo Hack nimmt und so. Und das hat mich irgendwann so angekotzt. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man die Menschen wachrütteln? Ich wollte gar nichts gegen die Landwirte oder gegen irgendwelche Konzerne sagen. Ich wollte uns Menschen, wir sind die mächtigsten, nicht die Konzerne sind die mächtigsten. Also haben wir 4 ganz, ganz böse Modelle gebaut. Wir haben das umgedreht. Wir haben den Mensch in das Tier verwandelt. Wir haben also ja wirklich böse, aber manchmal wichtig, böse zu sein, wenn man aufrütteln möchte. Wir haben also Frauen in Legehennen-Batterien gesetzt und die haben dann Küken geboren.
Also alles im Wunderland.
Im Wunderland, Menschenkinder geboren. Und diese Menschenkinder fielen dann auf das Laufband, das berühmte Laufband. Und die Jungs wurden geschreddert. Mhm. Ja, böse Vorstellung, ja.
Aber das habt ihr dann hier einfach so ein paar Tage laufen lassen.
Tieren, ja, als Sonderausstellung. Das machen wir.
Was heißt halt Sonderausstellung?
Ja, so kleine Modelle haben wir
gebaut. Aber die gibt's denn noch oder die werden dann nur
für die haben wir inzwischen nicht mehr außen draußen stehen, sondern wir haben eine ganz große Ausstellung gebaut. Sag ich ganz schnell. Auf jeden Fall haben wir diese Bilder gemacht und haben sie bei Facebook gepostet. Dafür wurden wir auch beschimpft von einigen Leuten, ne? Wie kann man das machen? Ja, weil mit Tieren machen wir das doch auch. Ne? Wir machen es mit Tieren so. Wir schreddern die männlichen Küken und ne, wir transportieren die in abartigster Art und Weise und das geht anders. Das war die Message. Und wir haben einen Shitstorm gekriegt von Landwirten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann hieß es irgendwann, man muss mal aufhören, Küken zu schreddern. Wir schreddern ab sofort Braunbrüder. Und so, ne? Und das war irre. Die haben überhaupt nicht verstanden, dass wir eigentlich gerade ihnen helfen. Dass wir, wenn wir das schaffen, den Menschen im Bewusstsein zu verändern, dass er regional kauft, dass er nicht billig kauft, sondern lieber sich informiert darüber, wo das Fleisch herkommt, das er heute mal essen möchte und so. Und das haben wir oft erlebt. Wenn wir irgendwo das Wunderland benutzt haben unsere Öffentlichkeit benutzt haben. Ich erinnere nur an die Trump-Mauer.
Mhm. Ne? Wir haben eine Mauer gebaut.
Wir haben eine Mauer vor den Amerika-Abschnitt, also eine echte Mauer mit Stacheldraht drauf gebaut. Hatte Gerrit die Idee, weil ihn das so angekotzt hat, dass Donald Trump in den Köpfen Mauern baut. America first. Es geht nur noch um unser Land. Und das haben wir mal ihm gezeigt. Oder wir wollten der Welt mal zeigen, wie Mauern eigentlich aussehen und haben um seinen Abschnitt eine große Mauer gebaut. Ne? Und dieses Bild, das ging wirklich um die Welt. Und was ist passiert? Ich sag mal, 98% der Menschen haben es gefeiert, aber Engländer und Amerikaner nicht. Das war echt heftig. Das heißt, der Shitstorm war laut, sehr, sehr laut und wie so oft, ne? Und die Zuneigung war leise.
Und Shitstorm heißt dann, auf welcher Plattform war das? Auf Instagram oder auf Facebook? Oder
wo? Das haben wir überall veröffentlicht. Das haben wir also schon in die Welt geschickt.
Was ist für euch das Wichtigste? Also welche Plattformen sind für euch die wichtigsten?
Damals war es tatsächlich noch Facebook. Heute ist Instagram für uns das Wichtigste.
Und TikTok?
Und spielen tue ich am liebsten auf TikTok. Ich habe die meisten Reels, die wirklich so ganz viele Millionen Views haben, die habe ich gemacht. Einfach mit meinem Handy an der Anlage gefilmt und hochgeladen.
Und die letzte selber, da bist du selber auch Account-Manager von eurem TikTok-Account und letzten selber?
Naja, wir sind 3 oder 4 Account-Manager. Also wir haben tatsächlich einen, der nur TikTok und Insta hauptsächlich spielen soll und 3, die für wirklich Reportagen zuständig sind. Und
nutzt du denn diese bewusste Polarisierung, die ihr dann auch macht, hilft die euch am Ende auch?
Natürlich, ganz klar. Also ne, es gibt ja auch viele Unternehmen, die immer noch sagen, Bad News ja Good News, ne? Ja. Weil Hauptsache du hast ein Thema in der Zeitung und so. Wir versuchen schon, das zu erklären, wenn wir mal was Politisches machen, dass wir ja gar nicht böse sein wollen, sondern wir wollen ja was Gutes damit erreichen. Und bei den meisten Menschen kommt es so an, aber tatsächlich, es ist ja so, ne? Wenn ich
aber kaufen sind trotzdem Tickets. Also ich meine, da gibt es dann halt Leute, die sich vielleicht erregen, aber dann trotzdem nachher Tickets kaufen?
Also wir verkaufen zumindest nicht weniger. Wir machen es auf keinen Fall deswegen, um Werbung zu machen.
Abseits von der Pandemie seid ihr linear hochgefahren, so von den Besucherzahlen. Ihr seid jetzt also von den 100.000, die ihr mal geplant hattet, seid ihr jetzt bei knapp 1,5 Millionen im Jahr angekommen.
Ja, also tatsächlich, der Corona, brauchen wir glaube ich nicht drüber zu reden, das füllt die nächste Stunde.
Ja.
Das war hart, aber es war auch eine Chance. Und es hat sich ja auch zum Glück wieder erholt. Allerdings hat sich eine Sache nicht erholt. Wir lassen immer noch pro Quadratmeter Fläche 80% von dem rein, was wir vorher reingelassen hatten. Weil der Mensch will, klar ist, es ist hier wirklich voll. Das muss jedem bewusst sein. Man steht eng an eng mit anderen Menschen zusammen. Auch wenn man am Flughafen schaut, in 2, 3 Reihen vielleicht manchmal. Aber es war früher extrem voller noch. Und deswegen hatten wir eigentlich gedacht, boah, wird es jemals wieder schwierig, diese Gästezahlen zu erreichen. Aber haben wir geschafft.
Sag mal zu Corona nur, was hat euch Corona am Ende gekostet? Reden wir da von einer 8-stelligen Summe? Also
wir haben einen Notfalltopf von 4,8 Millionen gehabt an dem Tag, wo wir geschlossen haben. Also hatten wir auf dem Konto, weil wir immer das Geld drin gelassen haben zum Glück und nicht alles ausgeschüttet haben, keinen einzigen Kredit offen hatten. Wir haben also wirklich immer nur das verbaut, was wir hatten. Kredit war schnell abbezahlt und dann haben wir immer noch sehr viel Geld im Unternehmen gelassen, weil wir immer dachten, Mensch, was soll ich zu Hause, ich brauche keine 2 Villen, ne? Haben es hier drin gelassen. Und das Geld haben wir tatsächlich genutzt, während der Corona-Lockdowns hier den Fußboden neu zu machen, die Startbahn vom Flughafen. Wir haben also tatsächlich den zweiten Lockdown uns schon fast hingefiebert, dass er kommt. Weil, okay, es war ganz irre, wir hatten dann plötzlich, als der Lockdown vorbei war, der erste, haben wir gesagt, oh scheiße, hätten wir das gewusst, dass es alles wieder so schnell wieder aufwärts geht, ne? Dann hätten wir ja mal ein paar Sachen gebaut, die wir sonst nicht bauen können, weil immer Menschen da sind. Ne? Wir haben teilweise ja nur 6 Stunden geschlossen, dann haben wir schon wieder geöffnet. Wo willst du da einen Fußboden neu machen? Geht gar nicht. Das heißt, wir haben dann im Sommer, vor dem Herbst, wo er wieder kam und die Zahlen gingen wieder hoch, so eine Liste gemacht. Was könnte man eigentlich machen, falls nochmal ein Lockdown kommt? Und dann merkten wir, die Zahlen gehen wieder hoch. Und wir wussten ja, dass zumindest die Fixkosten vom Staat übernommen werden, dass man also nicht pleite geht, wenn man das einigermaßen geschickt macht. Haben wir gesagt, okay, wir haben ja noch von unserem Notfalltopf einiges übrig. Wir haben zwar das Team durchbezahlt, also ne, wenn jeder konnte selbst entscheiden, ob er 80% oder 100% haben möchte und wie er zurechtkommt und so. Und das hat natürlich auch jeden Monat was gekostet. Und dann haben wir aber gesagt, so 2, 3 Wochen vorher haben wir es schon fast gar nicht erwarten können. Wir haben intern schon geplant, wenn der Lockdown kommt, wann, an welchem Tag legen wir los mit dem Fußboden und haben dann gebaut und damit sozusagen dieses Geld verschossen. Wir haben also in dem Sinne, wir machen ja Gewinne, das kann man ganz ehrlich sagen, wir sind ein sehr glückliches Unternehmen, Wunderland ist sehr profitabel, es freut uns ganz toll, wir sind glücklich und wir sind auch stolz drauf, dass wir Gewinne machen. Die haben wir natürlich nicht gehabt. Also wir haben 2 oder 3 Jahre keine Gewinne oder nicht so in der Form vorher gehabt und wir haben unseren Notfalltopf verbraten. Aber wir haben einen neuen Fußboden. Wir haben eine ganz tolle Stimmung im Team gehabt während des Lockdowns.
Aber lass mich kurz meine Bierdeckelübung machen, weil das werden ja ganz viele tun. Ihr seid dafür prädestiniert, dass man einmal nachrechnet und denkt, Mensch, ich zahle jetzt hier 20 Euro Eintritt. Und es ist ja auch öffentlich überall kommuniziert. Ihr seid erfolgreich 1,5 Millionen Menschen. Das heißt, ihr macht alleine 30 Millionen Umsatz offensichtlich mit den Tickets. Und dann hast du gerade von ein paar Sponsorings erzählt. Dann lass nochmal 5 Millionen dazukommen. Dann sind es 35 Millionen. Gibt es noch andere Erlösströme, die ich übersehen habe? Oder klar, ihr macht noch Gastro.
Also wir machen 55 Millionen Gewinn im Jahr unbedingt.
Umsatz?
Gewinn. Nein, war ein Scherz. Ich dachte, weil die Leute sich gerade reich rechnen. Nein, es ist tatsächlich so, wir haben nie Verlust gemacht, außer in den beiden Corona-Jahren. Und wir machen auch jetzt schon wieder ordentlich Gewinn. Es geht uns gut, aber man darf eins nicht vergessen, 430 Leute sind, ich habe jetzt die Bilanz, ich gucke selten in meine Bilanz, Ich glaube, wir haben 15 Millionen Euro alleine Lohnkosten, nur die Lohnkosten. Aber wir haben Gastronomie, wir haben vorne den Shop, Führungen hinter die Kulissen, die wir ursprünglich aus der Not heraus.
Also man kann sich leicht vorstellen, dass hier in einem guten Jahr auch 10 Millionen Euro übrig bleiben können.
Nein, also 10 Millionen Gewinn haben wir noch nie gemacht.
Nein?
Brauche ich auch nicht. Wir sind wahnsinnig glücklich, was wir mit dem haben. Ich brauche ein Auto. Also, von dem Auto kann ich noch nicht loskommen.
Um das mal zu dokumentieren.
Ein tolles Haus auf dem Land. Wir wohnen in Heusdorf und das macht uns alle, und wir sind alle drei so gestrickt, es macht uns glücklich. Und
drei heißt dein Zwillingsbruder?
Und mein Partner Stefan, mit dem wir auch schon die Diskothek gemacht haben. Das ist ja auch wahnsinnig Glück, ne?
Der ist ja sehr unsichtbar eigentlich.
Der ist sehr unsichtbar und der will auch unsichtbar bleiben. Ich glaube, ich weiß ja, am Anfang war es vielleicht noch nicht so, aber er hat sehr schnell gemerkt, dass Presse Zwillinge irgendwie ganz cool
findet. Auch in dem ganzen Kinofilm taucht er gar nicht auf.
Nee, er ist tatsächlich ausgeschnitten worden.
Hinweis auf Findling. Findling ist eine sehr erfolgreiche SEO-Agentur, die bis vor einiger Zeit noch Webstube hieß und mir vor allen Dingen deswegen ins Auge gestochen ist, weil ihre Masterclass beim OMR-Festival ruckzuck ausverkauft war. In Minuten wollten Menschen hören, was die Kollegen von Findling zum Thema SEO zu sagen haben. Ein Grund dafür sicherlich die Referenzen. Findling arbeitet unter anderem für Firmen wie Snox, Ergotopia, Dermanostik oder Mein BAföG. Der Fokus ist also, Firmen über Performance SEO beim Wachsen zu helfen. Wer rausfinden möchte, ob sich für ihn auch SEO lohnt oder die Ansätze von Findling vielleicht konkret lohnen, der kann sich eintragen. Es gibt keinen Sales Call, sondern eine kostenlose Beratung unter findling.de/OMR. Also auf der Landingpage eintragen und dann gibt es eine Beratung, wenn es richtig gut läuft, vielleicht von Maurice Marinelli, dem Gründer persönlich. Zurück zum Podcast. Aber nochmal ganz kurz, weil ich diesen wirtschaftlichen Teil mal abbinden will. Denn es gibt so ein, zwei Sachen, die sind schon ungewöhnlich oder sind, ja, erklären vielleicht noch ein bisschen besser, wie ihr seid. Also man muss wissen, also über das Firma Ergebnis und das haben wir gesprochen, aber ihr habt auch schon verschiedentlich Angebote gehabt, dieses Wunderland weltweit auszurollen, nach Dubai zu bringen, nach New York zu bringen. Und es wäre ja auch sehr naheliegend. Es funktioniert hier. Ihr könnt das, man könnte daraus irgendwie eine größere Kette machen. Aber habt ihr nie gewollt.
Nee, gab es für uns nie die Diskussion. Wir haben sehr frühzeitig Angebote bekommen. Erstmal so aus anderen deutschen Städten, dann aus europäischen Städten. Die sind ja in zwei, drei Kategorien zu unterscheiden. Erstens kommt jemand und sagt, ich habe ganz viel Geld, kommt bitte nach XY und baut dort auch ein Wunderland. Das wäre doch toll für die Stadt, in der das gebaut wird. Möglichkeit Nummer zwei ist, ich habe viel Geld und ich möchte sowas selbst bauen. Könnt ihr mir Know-how geben? Und die dritte Möglichkeit ist, habe ich es vergessen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es immer unterschiedlich, wir machen es nicht. Wir hatten da von Anfang, also am Anfang waren wir geschockt, das kam schon so nach einem halben Jahr, die erste Möglichkeit. Da haben wir schon gesessen, boah, Wahnsinn, ist ja genial, cool. Nee, aber wir wollen das ja gar nicht, wir waren ja, haben ja alle drei so ein ausgeprägtes Ego, auf was das so betrifft, dass wir stolz drauf sind, auf das, was wir hier haben. Und haben da eigentlich ganz frühzeitig gesagt, interessiert uns nicht. Und dann haben wir eigentlich immer alles abgelehnt. Und es wurde immer mehr und mehr und mehr. Und dann fingen auch andere tatsächlich an zu bauen, ohne uns.
Mittlerweile gibt es ja in Berlin auch?
Berlin ist das schlimmste Beispiel gewesen. Da waren zwei Typen, die haben ganz offen gesagt, sie haben das ganze Wunderland abfotografiert und sie werden eine noch geilere, noch größere Kopie in Berlin aufbauen. Sie haben Investorengelder eingesammelt und genial, boah, jetzt kommt die schönste, größte Modelleisenbahn der Welt nach Berlin. Direkt bei uns um die Ecke und Berlin, ne, ist schon ein Hotspot und da waren wir nervös, wahnsinnig. Da haben wir uns verletzen lassen von. Wir waren, persönlich fühlten wir uns verletzt davon und Dann kam aber immer mehr. Gelsenkirchen, überall wollten sie bauen. In St. Petersburg, in Holland, überall fing es an. Das war gar nicht mehr zu stoppen.
Was ist aus Berlin geworden?
Es gibt sie alle nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenige von denen, die angefangen haben. Es gibt auch in St. Petersburg tatsächlich, die habe ich mir angeschaut, die ist schön. Die ist aber nicht auf Vergrößerung. Die wurde einmal gebaut, so, ich weiß gar nicht, wie groß die ist, 150 Quadratmeter, aber die ist mit Liebe gebaut. Die ist toll, da geht man gerne rein, die läuft auch. Und ähnlich eine in Holland, die ist auch tatsächlich ganz klein angefangen, hat immer weiter gebaut. Da sieht man gleich, wenn du mit dem Chef sprichst, ne, das geht ihm nicht um Gewinn, es geht ihm, das ist ähnlich wie bei uns. Das ist sein Traum, den er verwirklicht. Und es funktioniert. Alle Investoren, die auf die Idee gekommen sind, sowas zu bauen, sind sang- und klanglos ganz schnell wieder untergegangen. Und
das finde
ich, find ich auch ehrlich gesagt sehr cool.
Aber in New York gibt es noch.
In New York gibt es auch nicht mehr. Hat also anderthalb Jahre später dicht gemacht.
Gulliver's Gate?
Gulliver's Gate ist dicht gemacht worden. Ja, ganz schnell. Weil das ist ganz schnell pleite gegangen.
Große Geschichte auch bei euch im Film. Ja. Dass ihr das auch überlegt hattet und ein amerikanischer Investor wirklich euch gelockt hat. Und da muss ich persönlich sagen, wenn ich jetzt die Chance habe, ich bin sehr New York-affin, am Times Square so ein Ding zu bauen, da hätte ich gezuckt.
Also ganz ehrlich mal vorweg, es waren ungefähr 1000 Angebote, die wir schon hatten aus der
1000?
Ganzen Welt. Bestimmt 1000 Angebote. Also wir sind ja schon irgendwas um die 8000 Tage alt und eigentlich vergeht kein Tag, wo nicht irgendwas kommt. Also 1000 waren es bestimmt. Und es gab nur zweimal den Moment, wo wir gezuckt haben.
Ja.
Also zweimal haben wir noch drüber nachgedacht. Wie sollen wir jetzt mit dieser Anfrage umgehen? Kitzelt sie uns vielleicht doch mal? Ja. Und das war einmal New York, weil der Mensch, der dahinter steckte, der saß hier an diesem Tisch hier. Und zweimal ist der hier einmal aus Israel gekommen, einmal aus New York gekommen, wollte uns mit Herzblut überzeugen, das zusammen zu machen. Es ging ihm immer um zusammen und ihr seid die Größten, die Tollsten. Ich liebe euch, ich verfolge euch von Anfang an bei YouTube und ihr seid für mich die Könige. Von Anfang an, obwohl es ein Investor war, merktest du, das ist nicht alles. Das geht ihm nicht nur um den Erfolg, um Geld, es geht ihm auch um Spielen. Und der hat uns ein bisschen gekitzelt. Times Square, New York, Geld ohne Ende zum Bauen. Man kann sich wirklich komplett verwirklichen. Aber wir haben bei beiden Angeboten, das zweite kommt gleich, haben wir sozusagen imaginärs unter das Kopfkissen gelegt, haben eine Nacht drüber geschlafen, uns am nächsten Morgen wieder getroffen, alle drei in die Augen geguckt und beim zweiten, da ging es wirklich um Geld. Da waren also erstmal Gullivers Geld abschließen und haben gesagt, nee. Haben ihn dann abgesagt, dann kam er nochmal her und wollte es überzeugen. Es war total nett und dann, ja, Mensch, aber komm, lass uns bitte in Kontakt bleiben. Und dem haben wir tatsächlich auch mal Tipps gegeben oder so, weil wir ihn mochten einfach. Und es geht uns ja nicht ums Geld, ne? Also wir haben nicht gesagt, dafür kriege ich aber das und das, wenn ich dir denen den Tipp gebe, sondern einfach ihm gegeben, ne? Ja.
Wurde es am Ende gestartet?
Hat das tatsächlich gebaut und das kommt in dem Film richtig toll rüber, finde ich, und das ist auch so ein Highlight, so diese ganze Geschichte. Da bin ich hingefahren zur Eröffnung, weil sie uns eingeladen haben und da bin ich mit Basti, nicht mit Gerrit. Gerrit wollte nicht mit, weil sie auch einen Flughafen gebaut haben, den kopiert haben und das war Ego, das guckt er sich nicht an, ne? Und ich bin aber mit Basti rübergefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, mit ganz gemischten Gefühlen. Einmal so diesen Traum, den ich wirklich in mir habe, mal alles rauszulöschen aus meinem Kopf, was es gibt. Ich bin nicht Chef vom Wunderland. Ich gehe an die Kasse, kaufe mir ein Ticket als Tourist für 20 Euro, gehe hier rein und gucke mir das Wunderland an. Das wäre ein Traum von mir. Und zu spüren, wie würde ich denn reagieren darauf? Ich würde es feiern bis zum Gehnichtmehr. Es wäre genau mein Ding, ne? Aber ich würde mich vielleicht erwischen, warum hast du es nicht gebaut? So ein kleines, boah, scheiße, warum habe ich nicht diese Idee gehabt? Oder ich habe keine Ahnung, ich würde das gerne mal erleben, wie ich selbst das Wunderland anschauen würde. Und das hatte ich da. Ich bin da reingegangen, allerdings mit den gemischten Gefühlen, das ist ja eine Kopie vom Wunderland. Hatte wirklich das Bedürfnis, Scheiße dort zu sehen. Es soll bitte, bitte schlecht sein. Es soll um Gottes Willen nicht gut sein. Aber ich bin ja auch im Herzen ja auch jemand, der sowas gerne sieht. Also hatte ich ganz gemischte Gefühle und bin da reingekommen und sehe diesen New York-Abschnitt, mit dem das ist gleich der Anfang, ist New York gewesen, hat gesagt, wird nichts. Das war so schlecht. Es war für sich gar nicht so schlecht, aber wer schon mal das Wunderland gesehen hat, für den war es einfach schlecht. Und dann ging das so weiter und so und dann stand ich da plötzlich vor einem Südamerika-Abschnitt. Und das erzähle ich jetzt gar nicht lange weiter.
Das müssen wir im Film gucken.
Weil das muss man im Film gucken.
Große Geschichte,
diese Geschichte ist wirklich toll und sie kommt so genial rüber. Und ich finde, das ist auch diese dann folgende Zusammenarbeit mit der Familie, die das gebaut hat. Die ist ein Highlight in dem Film. Und das sind auch die Momente, finde ich, wo vielleicht dem gestandenen Mann das Auge feucht wird. Ne?
Also unglaubliche Geschichte.
Aber ich muss die zweite noch erzählen. Genau. Die ist wirklich nämlich ganz wichtig.
Sag mal ganz kurz, woran ist am Ende New York gescheitert? Also weil es dann in Teilen nicht gut war? Oder
ganz ehrlich, also warum ist Berlin gescheitert? Ich habe es von Anfang an gesagt, dass Berlin eigentlich scheitern müsste, aber die Angst im Kopf war zu größer.
Weil zu viele andere Attraktionen sind?
Ja, weil die Konkurrenz einfach, du gehst doch nicht nach New York, um eine Modelleisenbahn anzuschauen. Da hast du gar keine Zeit für. Du hast so viel andere Sachen, die du gucken kannst. Und da ist es egal, ob der Standort da ist. Hat auch noch $38 damals schon gekostet. Also das ist lange her gewesen. Ne? Das war Quatsch. Das konnte nicht funktionieren. Hat gar nicht funktioniert. Also die haben überhaupt, wir haben vielleicht 200, 300 Besucher am Tag gehabt, würde ich mal sagen.
Okay.
Hat überhaupt nicht funktioniert.
Und was war das zweite Angebot?
Das zweite Angebot, das war so irre. Da kam wieder mal so eine typische Mail, ne? Und so weiter und so weiter. Dann hat Basti immer schon alles übernommen, die abzulehnen immer, ne? Sebastian, mein Bruder. Mm-mm. Und die haben sich nicht abwimmeln lassen. Und dann haben die gesagt, sie würden uns gerne besuchen mit einer Delegation. Und Basti hat auch wieder geschrieben, nein, nein, stehen wir nicht zur Verfügung. Und dann standen die plötzlich hier, 10 solche Scheichs, ne? Aha. So immer so gehend mit ihren weißen Gewändern, ihren roten. Ne? Und dann saßen die alle hier drin. Ich wurde dann dazugeholt. Ich habe schon gesagt, ich will da gar nicht rein. Lasst mich in Ruhe mit dem. Und dann saß ich hier in diesem Raum, dieser Menschenmenge. Einer wichtiger als der andere. Stellten sich vor, der Tourismus-Scheich und das, was weiß ich, von Abu Dhabi. Mhm. Und dann fiel diese Summe plötzlich. 100 Millionen.
Okay. 100 Millionen.
100 Millionen.
Für was?
Also dafür müssten wir aber auch was bauen, ne? In Abu Dhabi und so. Und ich weiß, was Abu Dhabi oder was Dubai? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ne, ist ja auch egal. Märchen entstehen ja auch dadurch, dass man sie glorifiziert irgendwann. Ne? Aber es war wirklich, diese Summe stand auf jeden Fall im Raum. Dafür müssten wir das bauen und den Rest können wir behalten.
Hätte man ja schon bauen können.
Ja, und den Rest können wir behalten. Okay. Und dann bin ich zu Gerrit und Stefan, ich habe Nein gesagt, ne? Nein, interessiert uns nicht. Aber ich bin zu Gerrit und Stefan gegangen und habe gesagt, ihr könnt das nicht glauben. Saßen wir kurz zusammen, es war wirklich still zwischen uns und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir schlafen eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen saßen wir wirklich zusammen und jeder hat gesagt, sag du. Dann haben wir gesagt, wir sagen es auf 3, okay? 1, 2, 3, nein.
Und dann war es
3 Neins. Dann haben wir einmal gelacht, sind auseinandergegangen und haben weitergebaut.
Krass. Sag mal, jetzt habt ihr den Film gemacht, um das auch nochmal zu besprechen. Da kam aber ein Produzent auf die Idee, hat euch angesprochen, also der Benno Seikel, den wir gemeinsam kennen auch. Und der sagte, das ist ein Film, obwohl es ja schon wahnsinnig viel Presse über euch gab. Ja. Ich meine, ihr seid jetzt ja nicht Pressescheu, sondern ihr lebt von Presse. Dann kam trotzdem die Filmidee. Und da war dann aber sofort ja.
Ja, das war ganz schnell spürbar. Wir haben Milliarden TV-Zuschauer auf der ganzen Welt gehabt. Es gibt kaum ein Land, wo das nicht zur Primetime irgendwo als Reportage lief. Und dementsprechend auch schon Kinoangebote gehabt. Das ist ja naheliegend, wenn etwas Produzenten sehen immer, es funktioniert im Fernsehen, gute Einschaltquoten, warum nicht Kinofilm? Und das war dann immer so die 87.000. Baudoku, jetzt im Kino. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Ne? Wir wollten ja auch, wenn so ein Stolzgefühl da haben und wir wollten um Gottes Willen nicht, dass das ins Kino kommt und dann geht da keiner hin. Das hat uns also nie so richtig gepasst. Wir haben es abgelehnt. Aber bei Benno war das von Anfang an anders. Man muss dazu wissen, wir haben Gerrit und ich mal ein Buch geschrieben, eine Biografie. Die wollten wir auch gar nicht schreiben. Das wollte ein Verlag unbedingt, hat uns überzeugt. Ich habe das in 24 Stunden mein Teil geschrieben, wirklich ohne Pause, durch. Und war hinterher auch echt stolz. Und dieses am Stück schreiben war auch wichtig, weil es war ein Seelenstriptease, diese Biografie. Die haben wir dann zum Verlag gegeben und die haben gesagt, oh, seid ihr euch sicher? Ist viel zu offen. Da müsst ihr die nächsten 30 Jahre mit leben, was ihr hier heute über euch schreibt. Ne? Das würden wir nicht tun. Wir haben es aber gemacht und die hat Benno gelesen. Und das hat ihn berührt, ganz, ganz doll berührt. Und hat aus der auch sehr viel zitiert, dass das auch auf dem Kino funktionieren könnte. Also im weitesten Sinne könnte man sagen, ich verfilme jetzt diese Biografie, ist es ja mehr, ne? Es ist viel, viel mehr. Aber das merkt man schon, so diese Szenen, wo es um unsere Kindheit geht und diese kleinen Figürchen, die sie fantastisch animiert haben, finde ich. Also das mich persönlich so, das hat mich zum Tränen gebracht, meine Kindheit in diesen kleinen Figürchen zu erleben. Auch die Mimik, du hast ja in so einer kleinen Figur kein Gesicht, was dir was sagen kann, ne? Sondern es war die Haltung, die Veränderung der Haltung, wie sie gegangen sind, wie es abgedunkelt wurde in der Szene, wie wir da durchgehen und wie dann jetzt die Geschichte kommt, dass es nicht immer einfach war in unserem Leben und so. Das hat er schon, also die Figürchen hat er noch nicht gesagt, die Animation, aber die Art und Weise, was er filmen möchte, was er rüberbringen möchte, das hat er uns damals erzählt. Und das hat uns ganz doll berührt. Und das hat uns auch das Gefühl gegeben, das wäre nicht eine Baudoku, das wäre was anderes. Das wäre ja, massentauglich, kann man ja fast sagen, wenn es diese Geschichte, ne, ist von einem Kindheitstraum zum Welterfolg, wie der Untertitel ist. Ich finde, das trifft es genau richtig. Es ist ja diese Märchengeschichte so ein bisschen von uns. Und das hat oft genug im Kino ja funktioniert, Märchengeschichten zu erzählen.
In der Kinowelt gibt es so eine Messgröße, wo sich Erfolg messen lässt. Das ist natürlich aber den Zuschauerzahlen, die kennen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass jetzt schon irgendwie über 500 Kinosäle den Film zeigen wollen und die Betreiber entschieden haben, wir kaufen diesen Film ein, oder wir gehen da, zeigen diesen Film. Und das ist halt auf einem Niveau jetzt, wie schon so normalerweise Blockbuster gebucht werden, was sehr ungewöhnlich ist für einen Dokumentarfilm. Also man kann sehr optimistisch sein, dass das irgendwie jetzt, wenn es in den nächsten Wochen und Monaten läuft, groß wird. Ist das für euch wirtschaftlich wahrscheinlich nicht attraktiv? Ist eher Kommunikation auch wieder, ne?
Also das bin ich jetzt ja schon öfter gefragt worden, nachdem die Leute wirklich merken, es schlägt ein, weil das ist ja eine lange Geschichte. Ich bin wieder froh, dass ich beim Podcast bin. Ich darf also wieder ausholen. Herrlich, weil nämlich keiner dran geglaubt hat. Nur Benno und sein Team, die haben dran geglaubt. Die haben ein Meisterwerk abgeliefert. Wir haben es im Kino gesehen. Wir haben es im Kino gesehen, wie es funktioniert, wie es uns mitgenommen hat. Und dann hast du dann einen Verleih, der toll ist. Ich liebe die Menschen dahinter, die großartig sind. Wir haben einen genialen Verleih mit Tobis. Aber selbstverständlich waren die beim Thema Dokumentation nervös. Und haben kurz schon so überlegt, geht's gleich zum Streamer, geht's überhaupt in die Kinos? Und wir haben aber immer gesagt, das ist doch fürs Kino produziert worden. Das muss in die Kinos. Und wir haben die ganzen, wir wollen nicht die hunderttausendste Streaming-Doku haben. Da hätten wir auch anders haben können, ne? Und die, ja, das wissen wir auch, und der Film wäre es auch wert, aber du musst wissen, Kino ist nicht ganz einfach, ne? Das ist am Ende doch Popcorn, was gebraucht wird. Also das ist der Begriff für bestimmte Kinoart. Ihr würdet wahrscheinlich in Arthouse-Kinos gebucht werden, ne? Das können wir auch gerne zusammen machen, wenn euch das so wichtig ist. Und wir lieben euch ja auch und den Film, aber geht davon aus, keine 100 Kinos, und die spielen das einmal die Woche. Und ob das der Sinn ist, weiß ich nicht. Aber ja, wenn euch das so wichtig ist, lasst uns das angehen. Wir gucken mal, was möglich ist und so. Wir haben gesagt, nein, das gehört nicht in, nur in Arthouse ist super, ne? Aber wir schaffen das auch, dass da jeden Tag Leute hinkommen. Wir haben eine riesen Community. Wir sind in München genauso beliebt wie in Hamburg. Dieses, oh, das ist doch nur ein norddeutsches Thema, habe ich jetzt im letzten halben Jahr 100 Mal gehört. Nein, das ist es nicht. Und dann haben die halt mit uns gearbeitet. Dann haben wir auf dem Filmfest diesen Film gezeigt und 950 Leute innerhalb von kürzester Zeit ausgebucht, Standing Ovations, hat die auch berührt. Da haben sie gesehen, okay, da geht was. Aber sie haben natürlich auch zu Recht gesagt, ihr habt den Newsletter geschickt, eure Fans sind da hingegangen. Das sind, wer in der 30 Minuten den Saal bis auf dritte Reihe ausbucht, dann dauerte es noch kurz, dann war auch die erste Reihe weg. Der ist ja euch sehr wohlgesonnen, ne? Dass die das Standing Ovations machen, ist auch richtig. Wie können wir es greifbar machen, dass das bundesweit wirklich Seele füllt? Und dann haben die ein Screening gemacht in München, ganz am anderen Ende von uns, heimlich, ohne zu sagen, dass es das Wunderland ist als Doku, haben Menschen eingeladen. Das Ergebnis war super. Dann haben sie eine Umfrage gemacht, wie bekannt ist das Wunderland denn in Deutschland? Haben also eine Zahl, die ich kaum glauben kann, aber sie sagen, dass 59% der Deutschen angegeben haben, in ganz Deutschland, sie waren schon mal in Wunderland oder sie wollen da mal hin. Und von diesen 40% sich vorstellen können, den Kinofilm zu schauen. Und das war für sie die Initialzündung, zu sagen, okay, das kann groß funktionieren. Dann war aber die Reaktion in den Kinos eher so, oh, das ist doch ein norddeutsches Thema. Dann haben sie uns eingeladen nach München zu diesen Kinotagen, wo alle Kinobetreiber sitzen, und haben uns 120 Sekunden Sendezeit gegeben. Wir durften also in ihren 45 Minuten, die Tobis hatte, wo sie alle ihre Filme vorstellen, für die ganze Saison, also jeder Betreiber stellt da seine Filme vor, haben sie gesagt, 2 Minuten dürft ihr erzählen, warum jedes Kino diesen Film buchen darf, muss. Und da wurden leider 6 Minuten draus. Ich habe ein bisschen überzogen, aber ich habe wohl so emotional, fast übertrieben vielleicht auch, dass hinterher die in Massen bei Tobis angerufen haben. Jeder wollte diesen Film zeigen. Und daraus ist das geworden, was jetzt mich schon wieder nervös macht. Ne? 523 Kinos, also 1000 Vorstellungen jeden Tag. Jetzt müssen unsere Leute aber auch kommen. Jetzt hoffe ich auch, dass sie sehen.
Wie viele Besucher erwartet man? Was schätzt du, werden es denn sein?
Also wir haben ja immer gesagt, unser Traum wäre mit diesem Film, und du hast ja auch ursprünglich mal gefragt, ob wir auch kommerziell, ich erinnere die Frage noch, auch wenn es schon ein bisschen her ist, ob wir auch kommerziell da irgendwie dran verdienen. Das war nie unser Antrieb. Da ist dieser Spieltrieb, dieses Nerdtum, was Gerrit und ich haben, wieder drin. Man sagt uns, das funktioniert nicht, also wollen wir den Menschen zeigen, es funktioniert. Und deswegen haben wir auch so viel Gas gegeben. Wir wollen jetzt, und wir haben von Anfang an gesagt, dann schaffen wir eben das Unmögliche und wir gehen mit einer Dokumentation in die Top 10 der Publikumcharts. Und Tobis, da habt ihr euch aber was vorgenommen. Da haben wir alle richtig was zu tun. Und jetzt reden wir ehrlich gesagt nicht mehr von den Top 10, sondern wir träumen von Top 5. Und das mit einer Dokumentation ist irre. Und daran würden wir dann am Ende was verdienen, das gebe ich ehrlich zu. Weil ich glaube schon, wer in diesem Film war, irgendwo in Süddeutschland sitzt und noch nicht die Reise nach Hamburg angetreten ist, um hierher zu kommen, wird das vielleicht tun. Okay, das heißt, der Film ist am Ende Werbung fürs Wunderland, musst du ganz ehrlich sagen. Und auch der Hype, der drumherum gerade entsteht, ist ja auch überall in den Medien gerade, dass da das Wunderland ins Kino kommt. Ist alles zahlt auf die Marke Wunderland ein. Also ich wäre ja verlogen, wenn ich nicht sage, dass wir davon auch ganz, ganz, ganz stark profitieren. Aber das war nicht der Grund.
Kinoeintrittsgeldern fließt da nichts zu euch zu?
Ich glaube, wir haben eine Beteiligung. Weiß ich aber nicht mehr genau. Müsste ich Basti fragen, der das alles gemacht hat. Aber da, ganz ehrlich, du weißt selbst, was so ein Kinofilm kostet. Was für Werbekosten dann Tobis hat und so, die natürlich selbstverständlich alle erstmal gedeckt werden müssen. Das wird, glaube ich, wenig durch Kinoeinnahmen geschafft werden. Vielleicht mal später tatsächlich durch einen Streamer oder so. Und wenn dann am Ende noch ein paar Euro zurückkommen, dann ist das ja ein Mega-Erfolg für uns. Aber es ist nicht der Antrieb. Dieser Antrieb, den Gerrit und ich haben, der ist nicht zu erklären. Der ist geisteskrank manchmal.
Aber ist denn, also sozusagen jetzt ist dein Leben Disco, jetzt hast du sozusagen diese Riesenspielwiese, diese Wunderland dir geschaffen oder euch geschaffen und dann findest du innerhalb dieser Spielwiese immer neue kleine Spielfelder, also sei es nun neue Länder zu bauen, Südamerika, wie gesagt, musst du mit dem Film gucken, in der nächsten Folge mal drüber sprechen, das schaffen wir gar nicht mehr, was ihr da als, also auch mit einer, ihr habt ein Hotel eröffnet, das dann sozusagen irgendwie im Paket mit dem Wunderland irgendwie funktioniert, ihr habt jetzt einen Film gemacht, aber ist sozusagen jetzt dein Berufsleben oder dein Traumleben sozusagen jetzt nur noch das Wunderland oder gibt es nicht noch irgendwas, wieder was Neues? Also ich meine, ich habe das Gefühl so, wenn man dich jetzt so erlebt, also war es das jetzt sozusagen, spielst du jetzt in dem Wunderland immer weiter und jetzt hast du dir noch die Kinoschleife ausgebaut und dann hast du noch irgendwann die ganze Welt nachgebaut oder treibst du dich nicht nochmal nach einer ganz neuen Sache, was wieder bei Null was zu beweisen?
Also schon nach einem Jahr hat mich jemand gefragt, so was machst du jetzt? Ich so, wie? Wunderland. Nee, aber man kennt dich doch. Du brauchst da immer irgendwas Neues und du brauchst da immer irgendwas zum Spielen. Ne? Und dann meine ich, aber ich habe doch hier alles, ich kann doch hier spielen. Wenn mir heute das langweilig geworden ist, kann ich innerhalb des Wunderlandes ja was anderes machen. Und das ist tatsächlich so auch gelaufen. Aber wenn du jetzt das Gleiche meine Frau fragen würdest, dann würde sie wahrscheinlich mich zitieren aus den 10, 15 Mal, wo ich das Gleiche gesagt habe und ihr gesagt habe, ja, demnächst wird es ruhiger. Ne? Aber jetzt Olympia-Bewerbung ist ja irgendwann vorbei. Ne? Wir haben ja Olympia ganz viel Gas gegeben und versucht, Olympia nach Hamburg zu holen. Dann ist es gescheitert und dann habe ich habe ihr immer gesagt, ja, dann ist die Abstimmung zu Olympia und dann ist es vorbei. Dann habe ich ganz viel Zeit. Ne? Und dann hat sie immer das Gleiche geantwortet. Ja, dann kommt das nächste Projekt. Ne? Und das ist tatsächlich beim Kinofilm auch so. Ne? Es war klar, der Kinofilm kommt jetzt dann vielleicht doch in die Kinos und dann hätte ja eigentlich alles normalerweise der Verleiher gemacht. Das üblicherweise, ne? Der Kinofilm kommt ja auch irgendwo aus Hollywood, dann kriegt das ein deutscher Verleiher und dann macht der die Werbung dafür und dann kommen die Leute ins Kino oder auch nicht. Das ist tatsächlich mehr als das. Ich lebe tatsächlich aktuell eigentlich für diesen Kinofilm. Ich gucke morgens wie eine Sucht die Kinoseele durch, ob von gestern auf heute wieder Buchungen gekommen sind.
Aber das ist ein paar Wochen durch.
Ja, und meine Frau freut sich darauf, dass ich dann vielleicht für ein paar Tage geistig hundertprozentig wieder bei der Familie bin und ich befürchte, sie hat recht. Irgendwas Neues passiert. Aber es wird immer im Wunderland passieren. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich brauche nichts anderes mehr zum Glücklichsein. Ich habe hier das Schönste, was es gibt. Wir bauen immer neue Abschnitte.
Aber wenn man so ein Wunderland getroffen hat, wenn man so einen Volltreffer hatte, will man dann nicht den nächsten Volltreffer haben und sagen, Mensch, ich kann sowas nochmal wiederholen. Ich kann auch eine andere, komplett neue Idee groß machen. Ist das nicht in einem drin?
Wozu? Ich habe hier alles, was ich brauche.
Weil es Spaß macht.
Das verstehen so viele Menschen, weil es Spaß macht, wäre vielleicht ein Grund, das stimmt. Aber viele sagen, Mensch, du hast einen Namen, du müsstest das Kette bauen, du müsstest das bauen, du könntest sogar einen Pizzaservice mit dem Namen Wunderland aufmachen, der würde funktionieren. Warum machst du das nicht? Das ist meinem Kopf einfach so. Ich komme jeden Morgen gerne hierher. Als ich noch keine Kinder hatte, meine Ältesten sind 9, also ne, als meine Frau ist Musikerin, die ist großartige Geigerin, Violistin, die hatte früher tausende tolle Auftritte, Konzerte und so. Und wenn sie mir gesagt hat, als die Kinder noch nicht da waren, ich habe wieder eine Tour am Wochenende, habe ich gesagt, geil, 7 Tage Wunderland. Ich kann alle Tage ins Wunderland. Ne? Das ist immer noch so. Ich habe hier alles, was ich brauche. Und ich denke dann nicht hier nach so. Ich komme hierher und habe meine Rituale, dass ich mir morgens verschiedene Sachen hier anschaue. Mein Tag startet immer schön. Dann, wenn ich ganz früh da bin, sitze ich noch, entweder gehe ich mal durchs Wunderland oder ich sitze hier und gucke mir die Zahlen von gestern an und freue mich, wie schön es wieder war. Guck mir an, was für neue Artikel im Shop wir aufgenommen haben, den ich gerne mochte, den ich schön finde, ob der gut verkauft wurde. Das ist Nerd. Das ist total bescheuert, aber es ist mein Leben und ich bin glücklich damit. Mhm. Ich definiere mich nicht damit so, oh geil, ich habe die nächste Kette aufgebaut. Und
willst du das Wunderland am liebsten an deine Kinder vererben?
Boah, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ein ganz, ganz schwieriges Thema. Natürlich träumt jeder davon und wir sind ja 3 Chefs und wir haben insgesamt schon 11 Kinder. Das okay. heißt, theoretisch ist ein ganz schöner Genpool vorhanden, jemanden zu finden oder mehrere zu finden, die genauso ticken wie wir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Geschenk ist für ein Kind. Ne? Auch gerade dadurch, dass wir Zwillinge sind, Gerrit und ich, ist es tatsächlich so ein Hype ja noch eine andere. Ne? Es sind immer die Braunbrüder. Die Braun-Zwillinge, ne? Das ist ja so der Begriff dafür, die Zwillinge. Ne? Und dann soll da ein Einzelner kommen eventuell und in die Fußstapfen von Brüdern, Zwillingsbrüdern, die unzertrennlichen Zwillinge treten, die so das Gesicht für eine Marke Wunderland sind. Ne? Das ist ja nicht so, als wenn Hip ist für mich so ein Beispiel, da kennt man Auto oder Trigema, da sitzt der da immer dann, der Mann da und so. Da kennt man schon noch das Gesicht dazu, aber ganz viele Unternehmen sind einfach gesichtlos. Das Ganze, da kriegst du gar nicht mit, wenn da jemand anderes jetzt in die Fußstapfen trifft.
Also oder was, so.
Ich glaube, das ist eine Last. Eine
aber was kommt dann? Also was ist dann die Zukunft?
Ich weiß es nicht. Ich bin 56. Warum will ich mir noch keine Gedanken drüber machen? Es ist in meinem Hinterkopf da als Sorge, was passiert. Wir alle 3 ticken gleich. Wir haben gleichzeitig diese Sorge, aber wollen noch nicht darüber nachdenken, was da irgendwann mal passiert. Wenn es keins unserer Kinder macht, keine Ahnung.
Aber eins
mein anderer Bruder, der hier dabei ist, Basti, ist 14 Jahre jünger, ist doch schon mal eine Verjüngung. Keine Ahnung, es gibt ganz tolle Leute,
aber du planst das, also jetzt bis zur Rente, bis sagen wir mal, Unternehmerrente gibt es ja eh nicht, aber
ja, genau.
Irgendwie
wann ist denn die?
In deine 70er hinein?
Ist,
oder?
Ich glaube, der Sarg ist die Rente. Ne?
Also du siehst dich dann auch so, wie du jetzt mit...
Das hängt und steht und fällt damit, wer es übernimmt irgendwann mal. Wenn es tatsächlich unsere Kinder sind, dann musst du loslassen irgendwann. Sonst können die sich nicht frei entfalten. Wenn ich mir vorstelle, wir 3 alten Säcke sind hier noch drin und unsere Kinder sagen, boah, da kommen die schon wieder um die Ecke. Ne? Das ist um Gottes Willen niemals das, was ich möchte. Ne? Wenn müsste es dann so laufen, dass wenn unsere Kinder das übernehmen, dass die mich anrufen und sagen, Papi, wie würdest du das denn machen? Dann werde ich wahrscheinlich sagen, ich komme vorbei, ich bin da, gib mir 30 Minuten und ich bin da. Ne? Aber ich glaube, wenn Kinder das übernehmen, dann müssen die Kinder entscheiden können, ich möchte jetzt, dass du mich in Ruhe lässt oder nicht. Sonst können die sich nicht frei entfalten. Wenn es anders läuft, keine Ahnung, ich möchte da nicht laut drüber nachdenken, weil es ist in meinem Kopf wirklich nicht da. Im schlimmsten Fall, wir verkaufen das, weil wir anders das nicht, ne? Dann möchte ich nichts damit, dann möchte ich, glaube ich, auch nichts mehr damit zu tun haben. Aber es kommt nicht in Frage für mich. Also Stand heute möchte ich hier erstmal noch lange sein. Wir hätten tolle Leute hier im Team, die mich sofort covern könnten, die das gut hinkriegen könnten. Ich glaube, das Wunderland würde sehr gut funktionieren, Gerrit und ich auf Weltreise gehen würden zusammen. Wir bauen immer weiter. Wir haben so viel Fläche noch.
Was sich ja eigentlich auch nicht so richtig lohnt. Ich meine, wenn man den Eintrittspreis nicht erhöht und dann ständig weiterbaut, dann ist es natürlich cool, aber also wirtschaftlich ist es auch nicht, ne?
Weiterbauen ist doch wirtschaftlich. Erstens, weil die Leute den Antrieb haben, wiederzukommen. Und zweitens, weil man mit einer neu geschaffenen Fläche,
auch mehr Platz,
wer ja schon mal versucht hat, ein Ticket fürs Wunderland zu kaufen, ja, ne, der weiß, dass das nicht immer einfach ist, ne, gerade so am Wochenende oder an Ferienzeiten fast unmöglich geworden ist. Dann ist ja auch logisch, wenn wir neue Flächen bauen, entsteht neue Anlagenkante, ja, dann passen mehr Leute rein. Mehr Leute sind auch mehr Umsatz, das ist klar.
Hast du Tickets schon bei eBay gehandelt und so?
Ja, also da wird gehandelt und unterbinden wir nicht, es sei denn, wir merken, dass das tatsächlich eventuell verschenkte Freikarten sind oder so, dann rufen wir schon mal oder schreiben wir schon mal hin, Leute, ist nicht der Sinn der Sache.
Es gibt noch so viel weitere Geschichten um dich herum, also auch Freikartenaktionen für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die ihr macht. Also ihr macht wahnsinnig viele Sachen, auch der Kommunikation halber natürlich, aber auch, weil es ihr seid und weil wahrscheinlich das euer Prinzip das ganze Leben lang gewesen ist. So ein Ding so groß zu machen, jetzt kann man sich die ganze Geschichte noch viel ausführlicher im Kino angucken. Es ist faszinierend und es ist auch schon der zweite Podcast, den wir machen in 5 Jahren. Es bleibt faszinierend. Ich hoffe, es ist ein bisschen was rübergekommen. Ich gehe jedes Mal, wenn ich deine Story höre, für mich persönlich davon fasziniert raus, denke mir, okay, so ein bisschen unternehmerisch bin ich dann noch weiter angezündet. Und also bin da dankbar, dass du es hier in Hamburg machst. Ich glaube, für die Stadt ist es gut. Und ja, wünsche allen, die es jetzt gehört haben und dann ins Kino gehen, viel Spaß beim Film gucken. Da gibt es noch ganz viele andere Aspekte, also eine südamerikanische Familie aus Argentinien und so weiter und so weiter. Vielen Dank, Freddy.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Alles klar, ciao, ciao.
Frage: Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mittwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24/7 Kundenservice, alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche MStudio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann, abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR Reviews. Mittwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mittwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mittwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen, mittwald mit doppelt.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.